Yes, Baby! Auf Sendung! Gehasst von vielen, geliebt von wenigen, denn wir sind nicht fake. Willkommen zum Oddcast! Diesmal mit dem Bruder Nate! Yes, Baby! Wir haben dich am Start, Baby! Hamburg im Gebäude! Hi, Onkel B! Du siehst super aus!
Was willst du trinken?
Cooler Haarschnitt!
Ich pelle mich ein bisschen. Pelle, Pelle.
Hey, Pelle, Pelle, Pelle.
Die Glatze, sie pellt.
Ja, geil. Also,
die Brandenburger Sonne, Digga.
Ja.
Boah, Hammer.
Oder Münz-Mallorca.
Richtig.
Münz-Mallorca, ja. Nate, wir haben dich am Start, Baby. Alter, ja, es ist lange her.
Ja, ist schon länger her gewesen. Ne? Wann war das? 2013 oder so?
Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, da fing es an, da hatte ich schon deine Sachen auf dem Schirm. Mhm. Das war bei einem Konzert von den Brüdern vom Puffensport, da waren wir mit dem Homie Orgi, hatten wir ein mega witziges Konzert.
Ja, Mann, das war geil.
Beste afrikanische Essen, nochmal Grüße an Thomas, ja, Puffensport, bester Mann.
Auf jeden Fall.
Ja, Mann, war ein mega geiles Konzert. Wir haben rasiert, Baby.
Junge.
Ist eine mega lustige Geschichte mir eingefallen. Wir waren im Backstage und wir hatten alles. Und da waren ein paar stabile Jungs auch vor der Tür.
Mhm.
Und wir hatten unseren Homie Willi mit aus Langwitz. Der hat nur ein Bein.
Okay.
Und da kam ein Typ rein, der hatte irgendwie viel geballert und sagte immer so, ja, ihr seid Berlin, aber ich bin auch krass. Und so, guck mal hier meine Verletzung, das ist eine Narbe, das ist eine Narbe. Und es ging bestimmt 5 Minuten. Der zeigt uns die ganzen Narben, guckt das. Auf einmal sagt mein Kumpel Willi, Junior, willst du mal sehen, was eine Verletzung ist? Er riss sein Bein ab und hat es auf ihn geworfen. Der Atze fängt es so, er war traumatisiert. Er hat nichts mehr gesagt. Ich werde es nie vergessen in Köln. Willst du mal sehen, was eine Verletzung ist? Und er nahm sein Bein ab und warf es auf ihn. Hammer, diese Backstage-Geschichten sind die besten. Da hast du rasiert, Baby. Und dann haben wir uns irgendwann im Jahr auch mal gesehen.
Genau.
Da war ich mit einem Haufen vollgeguckt Araber aus Langwitz. Ja, da haben wir, glaube ich, vis-à-vis erschrocken und so. Das war das.
Ja,
hatte 16 Bars die nächsten 10 Jahre auch noch Angst dann. Ja, stabil. Und immer Musik machen, immer stabil am Start. Jetzt hier im Oddcast. Willkommen in der Hölle, Baby.
Danke, dass ich kommen durfte.
Wir danken dir.
Du wurdest sehr oft angefragt.
Ja, Mann, habe ich gesehen, auf jeden Fall. Richtig Shoutouts auf jeden Fall an alle, die sich das gewünscht haben.
Ist ungewöhnlich, weil die meisten wollen die Berliner haben hier.
Und den, ne?
Also wir haben echt viele Leute, die fast nur wegen den Berlinern gucken. Wenn ein Nicht-Berliner kommt, hat er direkt die Arschkarte gezogen.
Ja.
Aber bei Nate ist es, glaube ich, was anderes. Ich glaube, bei dir warten sie schon lange drauf. Deswegen, willkommen im Podcast.
Yeah. Obwohl ich seit der vorletzten Folge das Gefühl habe, dass die Leute nur noch Playboy gucken wollen.
Ist auch Alter, der Plot,
viele
der Playboy-Podcast. Die haben den einen Tag, direkt am ersten Tag haben die gesperrt. Und das Ding hatte echt viele Klicks. Und jetzt haben sie ihn wieder reaktiviert nach einer Beschwerde. Das ist schade, weißt du? Weil
ja, es war die ungeschnittene Version.
Digga,
ne?
Der Bruder hätte richtig klickmäßig abrasiert, weißt du? Deswegen holen wir ihn nochmal.
Yes.
Das lassen wir uns nicht gefallen hier. Nate 57. Ist am Start hier.
57,
baby. We just go to heaven.
Wie kommt der Name zustande überhaupt, Digga?
Einfach durch unser Stadtteil, ne? Also durch Karoviertel.
Tut mir nur einen Gefallen, komm ein bisschen näher ran.
Jawohl, ja, perfekt. 57 steht für Karoviertel und Sternschanze. Mhm. Und bei uns in Hamburg haben die Ostdorfer damit begonnen. Die haben sich 5-3 genannt und die Lurupa waren dann 4-7. Da saß ich dann irgendwann mit Murat in mein Zimmer und dachte, ey, wir müssen eigentlich auch zahlen und so machen. Dann haben wir sozusagen die 57 ins Leben gerufen. Und dann haben wir uns das alles auf die alle auf die Jacken gemacht und ja. Damit rum.
Lokalpatriotismus.
Genau, genau.
Der einzig coole.
Dieser Bezirk, wo ungefähr kann man sich das vorstellen? Ich kenne Altona und natürlich St. Pauli und die ganze Umgebung.
Jo.
Bisschen vom Wandsbek kenne ich und dann gibt's noch so Umkreis Wedel und so.
Ja,
viel mehr kenne ich nicht von Hamburg, ehrlich gesagt. Wo ist da euer Bereich?
St. Pauli, ne? Also St. Pauli
Direkt
Nord.
Pauli.
Genau. Und Sternschanze war zum Beispiel auch damals noch St. Pauli. Die haben das jetzt erst zum eigenen Stadtteil gemacht.
Ah, okay, Alter. Krass, Alter.
Genau.
Hamburg ist Bombe.
Ganz ja.
Warte mal, erstmal hier für Hamburg.
Reeperbahn!
Also ich habe selten irgendwo anders außer in Berlin, Alter, so viel Love bekommen wie in Hamburg.
Ja.
Vielleicht liegt es auch daran, dass da so viele Einheimische sind von meiner Rasse.
Ja, man, viele
Iraner. Iraner, Alter, Afghaner und so weiter, die gibt es ja hier in Berlin so gut wie gar nicht. Aber wir haben auch ganz viele stabile Leute da drüben, die nicht Iraner sind, die sind auch cool drauf. Also der Vibe in Hamburg ist immer gechillt, entspannt. Die Art und Weise, wie ihr redet, ist funny.
Ja.
Zuckerei.
Ja.
Ja, weißt du, wir sind alle mit Werner aufgewachsen.
Ja, Werner. Ja.
Obwohl Werner sogar aus Kiel ist. Das ist nochmal ein Tick Dollar.
Ja, traurig. Wirklich?
Ja.
Okay.
Aber
okay, okay.
Viele bei uns reden auch noch
so. Werner ist so ein Traum. Werner ist so ein Traum. Am besten ist die Szene vom dritten Teil, glaube ich. Die Fußballspiele sind immer Bombe.
Ja.
Am Anfang, die sind
ja,
cool. Aber die beste Szene, kennt ihr das? Da ist so der Biker-Boss, ganz traurig, seine Oma ist gestorben. Und er ist voll im Gym, trinkt und guckt nur auf eine Tasse. Derzeit stürmen so Nazis die Kneipe. Und dann, er nimmt das gar nicht so für voll. Auf einmal geht die Tasse kaputt. Dann schreit er auch so, jetzt ist Achterbahn. Dann trommelt so sein Gaumen. Dann verkloppt er alle.
Den dritten Teil habe ich gar nicht gesehen.
Ja. Props an Hamburg. Ich liebe Hamburg. Ich fühle mich so mega, mega wohl. Onkel B und ich waren vor ein paar Jahren da auf der Reeperbahn ein cooles Konzert gerockt. Ja, und ich habe da sehr viel Liebe. Letztes Jahr die Boogie Late Night Show. Sehr, sehr geil. Nur Liebe nach Hamburg. Hamburg, Baby. Ja. Meterbahn Kokain mit Reeperbahn Karin. War immer wieder.
Schon ein paar Mal gehört.
Die Ritze und so. Ich blühe da voll auf, Mann. Ich glaube, nirgendwo hat das Rotlicht so viel Kultur.
Ja,
und das ist mega Hip-Hop auch. 8-4 und so. Das ist ja einfach auch meine Atzener. Ja. Damals war ja Fitner. War B immer Hamburg, Berlin. Also war immer so ein bisschen so, weil da als noch dieses heile Welt etablierte so war und die Berliner das so gekippt haben. Ja, aber das, die coolen Arzten waren eh schon dann immer so connected mit den Sprühern.
Mhm.
Ja.
Ja, es ist halt anders noch gewesen, die Mokinetti, die davor rauskam aus Hamburg.
Genau.
Und dann hatte man einen anderen Eindruck so von der City.
Wie war das für dich so? Also als diese Mucke, wie bist du überhaupt mit der Mucke in Berührung gekommen? Du bist Baujahr, hatten wir gerade schon, 91, ne?
Nee, 90er.
90er.
Genau.
Ja.
Und ja, Mucke eigentlich war schon immer bei mir präsent, dadurch, dass mein Vater Musiker war, also hat Reggae-Musik gemacht, war Gitarrist. Cool. Und da habe ich immer Reggae um mich herum gehabt und auch damals haben wir noch in Portugal gelebt, meine ersten drei Lebensjahre. Und da habe ich auch noch Bilder im Kopf, wie da NWA auf MTV lief. Da war damals MTV da ganz neu so. Und habe das derbe gefeiert, auf jeden Fall schon ganz früh so.
Musikerfamilie?
Ja.
Wie cool. Onkel B.
Oh, okay. Cool.
Was bist du denn überhaupt, Bruder? So von der Rasse her.
Halb deutsch, halb aus Angola.
Halb Angola, okay. Wie der Bruder Aristo, der letztes Mal hier war.
Oh, Aristo.
Angolaner.
Oh, cool. Der hat einen blauen Haken.
Berlin sind auf jeden Fall viele Angolaner, also im Gegensatz zu Hamburg.
Vor allem hier.
Ja, okay.
Hast du mitbekommen, glaube ich.
Okay, ja.
Du bist mitten in der Zentrale, Bruder. Okay, geil, die Gegend gehört euch. Wir sind nur zu Gast.
Krass, krass. Ja, bei uns sind es Gambianer und Ghanesen. So.
Siehst du? Ja. Nee, natürlich gibt es auch ganz viele andere Afrikaner, aber du weißt ja, was hier los ist. Also Görlitzer Park ist auf jeden Fall deren Dealer-Revier. So.
Das Bild hatte ich aber ganz früh schon, Onkel B. In Hamburg war dieses Bild, was jetzt im Görli schon seit längerem herrscht, hatte ich schon ganz früh auch in Hamburg. Wir waren da ungefähr Anfang der 90er Jahre zum Clown und Trainsbomben unten.
Mhm.
Und da haben wir auch gesehen, am Bahnhof dann die schwarzen Brüder, die Heroin verkaufen dann ganz viel.
Ja.
Und war auch so ein bisschen so auch geduldet. Das war für uns so ein bisschen so ein neuer Wind. So.
Ja, die haben das einfach da so gelassen.
Genau,
Hamburg war ja mit so die Heroinhauptstadt. So.
Und die Mädchen, die mit denen wir uns getroffen haben, unsere Groupies, die hatten kein Geld für Koks oder Speed. Die haben immer Acetylacetat, also irgendeinen Alkoholverdünner, mhm, auf dem Pullover gemacht. Der war auch immer ganz zersetzt. Immer inhaliert.
Auf den.
Oh, da bin ich froh, dass ich bei der Bon geblieben bin.
Ja, Hamburg hat schon History auf jeden Fall. Was ist denn so die Zeit gewesen, die, also gab es irgendwelche Leute vor euch, vor eurer Generation, die du so wahrgenommen hast, wo du meintest, das ist geil so?
Ja, also da, die wahren Bosse, war, kann man erwähnen, das war Bacapone und seine Crew damals.
Mhm.
Die habe ich auf jeden Fall gefeiert. Und okay. Aber Street-Rap-mäßig war echt nicht so viel am Start. So, es gab es vereinzelt so Leute, aber Street-Rap-mäßig halt nicht so. Und die andere Mucke war teilweise auch krass. Also Sammy hat auch echt gute Sachen gebracht und so. Und auch die anderen, der absolute Beginner und so. Aber es war halt nicht so, es hat halt nicht so über unsere Welt. Also es ging halt um andere Sachen so da. Eher so halt nur so Kiffer-Raps.
Ja, mäßig. Kennt man. Ja. Also Sammy und Beginner, klar, weiß man Bescheid so. Gab es da noch ein, zwei riesengroße Namen?
Beginner, also Eisfeld, Beginner, Sammy.
Ja, die hatten wir schon, Bruder.
Afrop ist nicht aus Hamburg,
nee,
ne?
Nee, das ist Stuttgart.
Nee, Afro. Ferris natürlich.
Ferris ist aus Bremen.
Ja. Ah, okay, für uns war es immer eine Einheit.
Ja, mhm. Aber sind schon zwei.
Ja, die waren ja auch damals selber die Community. So.
Auf jeden Fall zwei sehr, sehr bekannte, riesengroße Acts, Alter, weißt du? Also Deutschrap war schon durch die fast schon dominiert, diese Zeit. Mhm. Also die Zeit, wo die da existiert haben, da fallen mir so Namen ein wie zum Beispiel 1-2 gab es noch.
Die Flame,
Kreuzfeld-Jakob.
Jakob, RAG, die Flame.
Ja, genau. Flame, Frankfurt.
Ja, Mann, Flame.
Wir haben halt gefeiert, krass gefeiert, das Untergrund-Tape. Wir wollen keine Bullenschweine. Kennt ihr es noch vom Beginner? Kennst du das, Belasch? Die ersten, die Babyschritte, die Kinderschritte noch. Wir wollen keine.
Wo Daniel noch Rastas
hatte. Richtig hart auf den Jams und so, ja. Da war halt immer so ein Kulturclash immer mit den Berlinern, aber das war immer auch sehr interessant.
Freundeskreis.
Ja, Mann.
Und dann gab es noch,
Curse.
Da gab es noch die Englisch-Abteilung.
Reptile.
Nein, nein, nein. nicht sowas. Es war so mehr so sowas wie KMC.
Aha, das stimmt.
Es waren Berliner Jungs halt so. Da gab es aber auch von
Chibagan.
Max Herre und sowas. Da gab es auch nochmal, da gab es Tabula Rasa, das Video. Da war
die Keuchhose.
Tyron Ricketts noch mit drin und die anderen Boys haben auf Englisch gerappt. Harlequins natürlich aus Berlin dann nochmal.
Auch
Specialists waren noch Piranha mit am Start.
Ah, nicht auch noch.
Piranha, ja.
Def Jam, Germany war da ganz neu so.
Es ist auch ein liebes Mädchen.
Ja, Piranha ist cool. Der hat uns immer schon damals interviewt, die als die anderen noch Angst hatten. Ostblock. Labour sagt ja, ich bin auch vom Ostblock.
So. Ja, das sind schon Unterschiede bei euch, ne? Ihr macht da schon, ihr macht da schon eine Linie.
Unterschiede.
Linie. Was war denn so nach deiner Wahrnehmung das, was hier aus Berlin eigentlich teilt war, wo du angefangen hast? Ich weiß, dass du Cracker Valley gut fandest.
Yes. Das ganze Schockmusikcamp habe ich übrigens gefeiert. So.
Baba mehr Khan. Als Agro? Baba Khan.
Mehr was?
Mehr als Agro?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Agro hast du nicht gefeiert? Oder
da gab es vereinzelt auch coole Sachen so. Also Flair und so hat auch coole Sachen damals ein, zwei rausgebracht gehabt. Auch Sido sowieso. Auf jeden Fall. Aber ich, so richtig Fan war ich eher so auch von den Schockmusik-Sachen und so. Und auch als dieses Diss-Track-Zeitalter war und so, deren Diss-Tracks habe ich auf jeden Fall mies gefeiert. So.
Ja. Müsste ich mich entscheiden?
Also einfach von der Energie her, man hat gemerkt, jemand das ernst so.
Müsste ich mich entscheiden zwischen Atzen und Kanaken? Wer mir Kanaken lieber? Atzen sind fette Schweine wie Boogie der Atzenkeeper. Die Irie Baby. Heute ist ja Baba Khan und Cracker Valley mit meinen Lieblingsatzen, ja? Mhm. Baba Khan ist einer meiner Lieblingsrapper. Es war eine dicke Fitner. Hätte fast geknallt. Richtig. Schockmusik, Baby. Ein Mann 20 Tage.
Das waren aber nicht die Jungs, muss man dazu sagen.
Nee.
Ufuk Sahin und die Irie waren die mit der großen Schnauze.
Ja.
So, das
Schutzgeld oder Drogen. Scheißegal wie.
Cracker, Amok haben sich zurückgehalten. Baba Khan hat sich zurückgehalten. Was war noch schockmusikmäßig erwähnenswert? Wen hatten sie noch als Rapper? Ich glaube, das war so der harte Kern, genau. Glaube ich. Ne?
Cracker Valley, Baba Khan, die Irie.
Ja, war schon eine wilde
Big
Zeit.
Big Sale, rest in peace.
Ja, ja, auf jeden Fall, Mann. Big Sale. Ja, Mann, auf jeden Fall. Der Bruder Markus, ich habe für ihn noch aufgelegt, kurz bevor er gestorben ist, um 90 Grad. Auch ein feiner Kerl, Alter. Das war ja auch Harlequins. Die waren das.
Ja. So.
Ja, ist schon auf jeden Fall History am Start, Alter.
Ja, Musik gibt es viele, also viele Singles, die jetzt rauskommen und Hater sowieso. Aber die sind ja immer da. Ja, stimmt, Hater, du meinst den Track Hater. Okay, ja, aber killer. Ja, Mann, jetzt, wenn das Podcast rauskommt, ist wahrscheinlich schon das Video draußen zu Kleine Fische. Da habe ich so ein Freestyle gemacht und ein Video dann zugedreht. Der ist, ja, jetzt draußen dann. Check das ab, Kleine Fische.
Ja, auf jeden Fall, Alter. Check den Scheiß, Bruder. Aber was ist denn damals mit dir passiert, dass du in deiner Blütezeit auf einmal so mal die Kurve genommen hast und Pause gemacht hast?
Ja, so, sah es ein bisschen aus, aber ich habe immer weiter Mucke gemacht gehabt. Und es war auch zu einer Zeit, wo es einfach nicht so viele Produzenten gab und die Strukturen gar nicht so da waren. Wir haben halt alles selbst gemacht von Peak auf und der Perfektionist war da auch, der ein bisschen da reingegrätscht hat bei mir und so. Mhm. Und ja, wir wollten uns halt Mühe geben, dass das auch richtig cool kommt und so, die Sachen. Und das Land in Sicht-Album ist ziemlich auch systemkritisch gewesen so und auch ein bisschen melancholisch. Und die Leute haben, glaube ich, mehr Sachen wie Waffenfreie Zone und so von mir erwartet dann danach und so. Mhm. Die sagen ja immer, ich hätte meinen Hype oder meine Bekanntheit nutzen sollen. Ich finde, ich habe das getan, halt nicht fürs Finanzielle, sondern eher für aufklärende Arbeit.
Ach, das glaubst du also, dass die inhaltlichen Sachen dafür verantwortlich waren, dass du jetzt nicht so geplatzt bist, wie es hätte sein können, sagst du? Wärst du lieber auf der Straße geblieben?
Das Frequenz, ist, glaube ich, wäre wichtig gewesen, hätte ich öfters mal Videos rausgebracht auch und auch mehr Features gemacht vielleicht. Und so.
Quantität halt.
Genau.
Ja.
Sogar zu der Zeit, ne? Da war ja, als wir angefangen haben, war ja Hip-Hop tot. Bravo Hip-Hop hat zugemacht und so.
Zu den Zeiten. Bravo Hip-Hop, ja. Man erinnert sich.
Hip-Hop.
Bravo für die Hip-Hop.
Ja, aber die waren einmal im Langwitz, die Bravo Hip-Hop. Sagst du, so, hier sieht's ja bürgerlich aus. Warum seid ihr so mit so harten Texten? Hier ist ja gar nichts. Da waren sie eine Minute da, hat unseren Afro die Nase gebrochen. Da waren die so geschockt, haben sie gleich geschrieben, gefährlichste Label Europas.
Europas.
Die waren sehr plakativ.
Ja. Und also, da war ja nur Bushido und Sido 10 Jahre auf dem Cover.
Ja,
hey, aber eine Sache muss man sagen. Ich habe damals mein Album Tränen rumgeschickt, 2008. Alle Vertriebe haben Nein gesagt, so original. Kam auch erst 2010 einfach so Indie raus, für 5 Euro. So, jetzt reicht's mir, ich warte nicht mehr. So einen auf den. Backspin, Juice, Moose, keiner. Keiner. Keiner hat irgendwas berichtet, keine Review, kein gar nichts, null. Nur die Bravo Hip-Hop.
Yeah.
Unglaublich. Ich weiß auch nicht warum, aber ist so.
Ja, das war bei uns teilweise auch so. Ne? Das, aber was heißt, Juice hat auch Interviews mit uns gemacht gehabt und so. Aber ja, die Bravo Hip Hop hat ja teilweise auch schon geile Berichte gehabt. Aber es war halt sehr poppig und komisch so. Teilweise haben die dann mein Ohrring gesucht und hingeschrieben, wie teuer mein Ohrring ist und so ein Scheiß. Das wollten wir natürlich nicht. Man konnte da auch nicht viel ändern, so an den Artikeln dann, wenn die schon draußen waren. Aber das war dann so. Auch die Überschriften, ne, schreiben dann der Lieblingsrapper, deiner Lieblingsrapper und dann machen die da die Bilder von allen, die mir Props gegeben haben und so. War auch so ein bisschen komisch. So. Ich weiß nicht, wie das für die Leute rüberkam, die mir dann die Props gegeben haben. So.
Ich glaub,
okay,
die waren
ist
nicht,
jetzt mein Lieblingsrapper auf einmal?
Ich glaube, die waren nicht so richtige so Hip-Hop-Nerds. So.
Nee, nee.
Es waren mehr so Leute, die aus dem Journalistenbereich einfach eher kamen, wahrscheinlich so, ne?
Mhm.
Es ist so wie die BWLer, die sich ins Universal-Label reinsetzen und alle wundern sich, warum läuft es auf einmal nicht. Mhm. Weißt du so? Weil die haben ja auch teilweise so diese Probleme, dass die Leute, die vom Fach eigentlich sind und die richtig diese Kultur, sage ich mal in Anführungsstrichen, Kultur, aber so wenigstens die History und das Ganze drumherum begriffen haben, dass die teilweise gar nicht in den entscheidenden Positionen sitzen. So.
Wahre Worte.
Jetzt hat sich sowieso alles geändert. Kein Mensch braucht mehr jetzt irgendwelche Printmedien oder so. Früher waren wir abhängig davon.
Ja, Mann.
Ist so. Ja. Weißt du, wissen viele vielleicht gar nicht. Aber ja,
man hat sich dann Werbung gekauft in der Juice und so, hat man einen großen Artikel auch bekommen.
Auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall Kohle gezahlt, um da reinzukommen. Teilweise gab es dann so kleine, so fast schon wie Hinterhof-Deals, wo du gesagt hast, platziert unseren Song auf die CD und dafür kriegen wir dann ein bisschen Rabatt. Digga, das ist einfach crazy. Wenn man darüber nachdenkt, eigentlich, Alter, weißt du, dass diese ganzen Printmedien und so damals wirklich original diesen Markt so dominiert haben. Du konntest eigentlich als Label und als Künstler, konntest du nicht drumherum. Wenn du da nicht stattgefunden hast, dann hat dich ein Großteil der Audienz einfach nicht mitbekommen, Digga.
Ja,
auf
jeden Fall. Weißt du? Man ist ja manchmal so ein Deal auch mit Marken eingegangen, dass die sagen, hier, bezahlt mal hier eine Doppelseite in der Juice, dafür trage ich eure Marke. Und, und manchmal sogar hat Said letztens noch angesprochen, man war ja sogar manchmal von Kanälen abhängig, also von YouTube-Kanälen hat es dann irgendwelchen Portalen gegeben.
Mhm.
Ja, und viel. Ich beobachte auch dann immer, dass dann immer Leute dann Sachen vergeben und Sachen beurteilen, die nicht die Materie kennen. Das ist immer ein bisschen kompliziert.
Mhm. Obwohl sich das auch, finde ich, immer mehr ändert. So, alleine euer Podcast ist ja, ihr seid ja direkt aus der Szene. Selbst Leute, die daran teilgenommen haben. Und da kommen ganz andere Sachen dann bei raus.
Was willst du trinken?
Applaus für
mich. Danke. Feier ich auf jeden Fall, euer Podcast. Richtig cool.
Yes,
danke, Bruder. Aber man merkt halt auch da schon wieder, ne? Guck mal. Ein Strike, zwei Strikes, drei Strikes. Kanal gelöscht. Playboy Podcast wieder gelöscht. Die drohen auf Instagram, wir löschen euch. Weißt du, was ich meine?
Das ist
der Unterschied, Digga. Das ist der Unterschied. Weil wenn du da so systemkonform, sag ich mal, bist, weißt du, dann hast du diese ganzen Repressalien hast du ja gar nicht zu erleben. Das checkst du ja dann gar nicht, weißt du? So, das kommt halt immer drauf an. Die wollen ja auch gar nicht, dass solche Sachen existieren. Man merkt es ja auch darauf. Okay, wer sind die? Aber du weißt, was ich meine.
Normal.
So, es gibt halt einfach so gewisse Fraktionen und Plattformen, die Indie sind, die wirklich Indie sind, die sich selber alles aufgebaut haben. Ich meine, alles, was du hier siehst, haben wir selbst finanziert.
Mhm.
Haben wir alles selbst geplant, haben wir alles selbst aufgebaut. Ohne nichts, null.
Mhm.
So. Und dann merkst du halt, dass genau die dann meistens gegen so Windmühlen rennen. Aber die ein bisschen weiter oben mitschwimmen, kommerzieller sind und so weiter, die haben meistens diese Probleme nicht. Also hat sich das in gewisser Art und Weise dann doch nicht geändert. Nur die Systematik hat sich verdreht. So.
Oh mein Gott!
Was ist aus Ratos Locos geworden?
Es musste zumachen, leider wegen Steuern. Die haben bei uns geklopft, wollten alle Unterlagen haben.
Ah, schade.
Ist zugemacht worden.
Was ist mit den alten Weggefährten?
Gar keinen Kontakt mehr zu gar keinem von den Jungs. Aber ich wünsche ihnen allen gut. Nee.
Okay.
Hat sich so, ja, im Sande verlaufen. Wir alle fünf waren krasse Künstler. So, gäbe es da so ein paar Sachen, die besser gelaufen sind, glaube ich.
Mhm.
Hätten wir auch gut auseinandergenommen, so. Jeder von denen hat einen eigenen Style gehabt.
Auch Bakkapon war auch schön, dass du ihn erwähnt hast. Den habe ich damals auch in Hamburg für TV Straßensound interviewt.
Mhm.
Mega stabiler Typ, auch mega kredibil. Wie hießen die? Yentown Crime, ne?
Das war ein Label, aber Bakkapon hatte ein eigenes Label.
Ich meine die Gang auch, die dann, der Spiegel-TV-Bericht, wo ganz viel Jugendliche, das war eher so eine Gang, eher Label, so HH, ne?
Doppel-H.
Doppel-H, ne? Doppel-H, genau.
Doppel-H Records. Und da waren Jungs aus Ostdorf und auch aus dem Süden.
Ja.
Das ist aber antisemitisch, Bruder, musst du aufpassen. Doch.
Ah ja, stimmt.
Das,
ja. 88 Gang. Könnte jetzt jeder sich jetzt nehmen, so für sich schwurbeln. Heutzutage wäre das so. Mhm. Wahrscheinlich. Musst du echt auf jeden Scheiß aufpassen, den du redest. Ist, Digga, ne?
Kriegst du ganz schnell die
Wähler, schreib ein bisschen vorsichtig bei Ihnen, er ist 31.
Also damals als
30.
Als der Hamburger Hype
31.
Als der Hamburger Hype damals bei euch gestartet hat, da gab's euch und da gab's 187 so, ne?
Ja.
Das war ja schon so. Ihr wart schon die Zugpferde für Hamburger Street-Rap.
Ja, auf jeden Fall. Kann man schon so sagen. Türen aufgetreten dafür, dass so eine Musik auch aus unserer Stadt gehört wird. So.
Ihr wart auch eine lange Zeit lang auf einem Level, fand ich, was die Bekanntheit angeht.
Mhm.
Dann sind die Jungs so ein bisschen an euch vorbeigezogen. Warum auch immer. Aber so, weißt du, die sind ja jetzt so mega Superstar-Status, muss man schon sagen.
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Wahrscheinlich Top 5 Deutschland, würde ich mal behaupten.
Auf jeden Fall, die machen gut Cash. Ja.
Wie sieht's aus mit euch?
Man kennt sich auf jeden Fall sehr lange. So, und die haben auch in gleichen Ecken auch teilweise wie wir gechillt und damals auch und so. Und wir haben auch gemeinsame Freunde und so. Mhm. Hamburg ist auf jeden Fall ein Dorf, man kennt sich untereinander alle.
Ein bisschen schon, ne?
Mhm.
Mhm. Was sagst du zu dem Rise von den Jungs?
Ist krass, Digga. Ist krass, was sie aufgezogen haben. Also ich habe schon gesehen, dass, also schon damals gesehen, ey, das kann, hat Potenzial und so, kann durch die Decke gehen. Aber das ist so, hätte ich jetzt nicht so, so schnell auf jeden Fall.
Richtig Fan weiß, ja, hier, Eintracht.
Ah, ja, stimmt. Ich weiß ja, ihr seid 1,7 Beats und so, habe ich schon mitbekommen.
Ja, wir haben die Jungs kennengelernt, auch lange bevor die bekannt waren.
Mhm.
So, weißt du, also wir waren 1,87, die waren Jentown. Die haben hier mal auf dem 1. Mai sind sie aufgetreten, dann gab es mit Morsch die Connection. Und dann haben wir uns kennengelernt, haben gequatscht, waren echt respektvoll, waren cool drauf. Kann nichts sagen, weißt du so? Weil damals gab es mal eine Situation halt, da wo viele Leute verlangt haben, dann quasi, du weißt ja, wie das ist, in der Hitzkopfphase, wenn man da so Mitte 20 ist, so, ey, die dürfen sich nicht so nennen, jetzt musst du was machen, so. Mhm. Weißt du? Weil ihr seid die Ersten, macht was. Und durch, ehrlich gesagt, einen Zufall ist es nicht dazu gekommen.
Mhm.
Und das war, weil wir dachten, dass Frost 187 von da drüben sein Frost 187 ist.
Ah, okay.
Weil hier gab es auch einen. In Berlin. Der hat so Bassbox gegründet und so einen Scheiß.
Okay, der hieß auch Frost 187.
Frost 187, okay. Original. Und wir dachten, okay, wenn Frost das Ding jetzt da mitgegründet hat und so, einer von hier, was sollen wir jetzt unseren Mund aufmachen? Weißt du so, einer auf den. Und dann kam raus, das ist der gar nicht.
Okay, krass.
Und dann war zu spät für Beef. Alles gut gelaufen.
Make love not war. Ja, Frost, es gibt oft dieses Missverständnis. Frost 187, nein, das ist der alte Homie, auch bekannt als Porno-Uli von den Tapes. Der Bassbox-Gründer, Mitgründer, Frost 187.
Okay.
Du hattest ja gerade gesagt, B Top 5 war, ich meine sogar Top 5 von den deutschen Interpreten, nicht nur von Rappern, oder?
Wäre ich mir nicht so sicher.
Die verkaufen, glaube ich, eine Menge.
Ich glaube, der Schlager- und Techno-Bereich ist Hardcore hier.
Ja.
Der, weiß ich nicht, so Helene Fischer-mäßig und so. Ne? Andrea Berg und so ein Scheiß. So Sachen, die wir nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, die machen richtig Asche, Alter. Aber kann schon sein. Wer weiß.
Im Streaming-Bereich auf jeden Fall. Ne?
Wer weiß. Ja, Streaming, Bruder. Ich mein, hast du den richtigen Hacker am Start?
Ja. Alles.
Verstehst du? Ja. Ja, du weißt ja, wie das läuft. Hast du einen guten Hacker?
Ich kenne einen, der das machen kann, aber ich habe das bis jetzt nicht bei mir gemacht.
Ich habe zwei Nummern, wenn du willst, ich gebe dir.
Alles gut.
Mach das bitte, wenn er nämlich diese Milliarden Klicks hat, kauft er mir meinen 40 Zentimeter Penis.
Bei mir geht das nicht. Bei mir geht das nicht. Denn 10 Zentimeter bleibt leider, wie es ist. Da können wir jetzt nichts dran drehen. Ich bin original wahrscheinlich der einzige Rapper, vielleicht nicht der einzige, aber einer von den wenigen, der keine Klicks kaufen kann, ne? Weiß ich doch nicht. Aber ich habe noch den WhatsApp-Verlauf, habe ich extra noch als Video gespeichert, den werde ich irgendwann rausbringen. Ich habe extra dem Hacker Geld überwiesen, er hat es mir zurücküberwiesen. Gratulation dafür.
Blame it on the boogie.
Kein Spaß, Bruder. 100.000% Real Talk. Er kann mir keine Klicks klar machen, sagt der Bruder. Also ich kann bei allen anderen, ich betreue auch viele bekannte Rapper, aber bei dir geht's nicht, aber Bruder, Geld zurück.
Vielleicht B, weil du es angekündigt hast.
Ja, nee.
Oder?
Ich denke mal nicht, dass es was damit zu tun hat, aber
es
bleibt mysteriös, Bruder. Es bleibt mysteriös.
Ja.
Wie kommst du denn eigentlich, dass du so dein Interesse gefunden hast für diesen ganzen sozialkritischen Kram?
Ja, das kommt teilweise von meiner Familie auch. Also meine Eltern sind auch in diesen Themen drin auch. Und meine Brüder, meine älteren beiden Brüder und auch der Stadtteil, ne, St. Pauli, wir sind da alle sehr offen für. Auch die Schwarzköpfe. So sind alle sehr systemkritisch.
Mhm.
Genau.
St. Pauli ist so ähnlich wie Kreuzberg, glaube ich, ne? Eher so,
ja, auf jeden
eher
Fall
so Linkskultur.
Viele Parallelen.
Ja. Was ist da so deine Einstellung? Würdest du dich als links betiteln?
Eigentlich schon, aber es gibt da halt auch so Linksströmungen, die Ansichten haben, die ich nicht so vertrete.
Erzähl mal kurz.
Ja, gibt es so ein paar Dinge. Also geht es um Selbsthass und Hass auf Deutsch sein und so, ist ein bisschen komisch, finde ich.
Was ist das?
Ja, gibt's ja so Antideutsche und so.
Ach so, Antideutsche.
Habe ich auch letztens verfolgt. Da gibt's so Thesen, dass sich die deutsche Rasse vermischen muss, dass es die nie wieder gibt und so. Das hat die auch gesehen auf von ganz
so radikalen Linken. Deutsche Rasse, ja. Also,
oh, da muss ich kotzen bei sowas.
Ja, das ist derbe, also.
Aber warte mal, das ist doch das Gegenteil. Das ist die Leute, die das Deutschsein bewahren wollen.
Ich sagte, die sagen, dass die deutsche Rasse vermischen muss, dass sie nicht mehr gibt, weil die sehen
sie. So, okay.
Das ärgert mich immer ganz krass, wenn diese, weil manche Leute dieses Rassismus als ein deutsches Problem sehen. Das ist ein Weltproblem. Mann,
überall gibt's
das. Da muss ich kotzen.
Und vor allen Dingen auch, wir sind nicht die Einzigen, die Kriege geführt haben. So,
danke, weißt du? Danke.
Die Römer, ich will Griechen.
Kannst du dieses antideutschen Ding mal kurz erklären? So kurz?
Ich bin da nicht so drin in der Materie. Ich weiß nur, dass sie ja genau das sagen, dass es irgendwie so ein Genetik-Ding ist, dass Deutsche rassistisch sind und so. Und
Quatsch. Das
bin ich.
Strike.
Wir sind wieder raus.
Also bei Belasch muss ich das ein bisschen rechtfertigen, weil ich bin der einzige deutsche Kumpel, den er hat. Deswegen versteht er doch, dass er die Deutschen nicht mag.
Genau, Digga. Du bist der einzige Deutsche, den ich kenne.
Nein.
Ja, das glaube ich halt nicht. Das gibt's überall. Rassismus gab's überall. Und ja, das gibt's auch von der anderen Seite. Eben gerade war ich noch im Görlitzer Park was essen. Bei so einem Koreaner. Und da ist auch so eine schwarze Frau langgelaufen und hat gesagt irgendwas. White people ain't my friend. They waste my time. Und sich schreit so. War anscheinend auch rassistisch. Also es gibt's von jeder Farbe gibt's Rassismus.
Geil.
Ist halt, geschichtlich gesehen, gibt's dann halt so Dinge, so wie, dass die Schwarzen halt sehr stark darunter leiden mussten, ne? Von dem europäischen Kolonialismus und so. Aber das ist mittlerweile auch vorbei und ich glaube, das wird auch langsam bei den Köpfen irgendwann rausgehen, dass da so immer noch diese Schablonen dran sind. So ist ja auch teilweise auch ein Minderwertigkeitskomplex, ne? Teilweise, also wenn viele von, ich glaube, viele Rassisten, wenn man jetzt deutsche Rassisten nimmt, glaube ich, sind rassistisch, weil sie selbst nicht zu ihrer Kultur stehen dürfen, wirklich. So. Und dann kommt dann so ein Neidgefühl dann auch so, die dürfen also und wir nicht.
Wahnsinn.
Und dann der Style kommt dann. Und ich glaube,
Kultur weniger ist, geworden, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Der Hass, der den Hass macht. Der Hass, der den Hass macht.
Genau.
Und auf die eine Lüge enttarnt und dadurch auf eine andere reinfallen, hat man auch oft.
Ja. Ich finde, Kultur ist echt eine wichtige Sache und der Zweite Weltkrieg hat halt viel Kultur hier kaputt gemacht. Und dadurch sind dann da diese Gräben entstanden und so.
Bist du Deutscher aufgewachsen oder afrikanisch? Wie ist denn der Einfluss? War Papa zu Hause?
Ja, die ersten 5 Jahre, da haben sich meine Eltern getrennt gehabt. Aber ich habe mich auch immer wieder mit ihnen getroffen gehabt, dann zwischendurch so. Und
ist er hier geboren oder drüben?
Nee, der ist in Angola geboren. Der ist mit 18 oder 20 oder so nach Europa gekommen.
Warum?
Kriegsbedingt?
Genau, da Bürgerkrieg gab es bei uns. Und dann sind die Kinder von meinem Großvater zuerst rüber und dann mein Großvater erst nachgekommen. Und er hat auch teilweise 2 Jahre dann in, also 5 Jahre in Portugal gelebt, 2 Jahre in Frankreich und dann 18 Jahre war in Deutschland.
Wie kommt die Portugal-Sache zustande?
Das ist eine Ex-Kolonie von Portugal. Und da ist man dann geflüchtet als Angolaner, dann halt, weil es die Sprache war. Und
genau. War easy, darüber zu kommen, ja?
Eigentlich nicht. So, mein Vater hatte ein bisschen Glück gehabt, da dass die Securities meinen Opa kannten, weil er der erste schwarze Arzt in Angola und Portugal war. Dadurch konnte mein Onkel und mein Vater, also auch vor, da war eine Riesenschlange, und sie konnten dann vorher rein und so, konnten dann mit einem Flieger dann flüchten. So. Also anders jetzt als heute, die mit Boot und so. Aber es war trotzdem Struggle, ne? Also wenn du mir über Stories von Krieg erzählt hast, das war kein Spaß da. Das war heavy. Da waren ja 3 Parteien, die von unterschiedlichen Lagern unterstützt worden sind und dann gegeneinander sich die Dörfer abgebrannt haben. So.
Schöne Line von einem Album. Ihr macht den Krieg bei uns, dann wundert ihr euch, dass er kommt. Ja. Ein bisschen poetischer verpackt natürlich, aber Und Fick die Welt war ein sehr schöner Track. Hast du den mal gesehen, Belasch?
Ja, aber ich kann mich nicht mehr an die Textzeilen erinnern.
Ich sehe da auch ein bisschen Parallelen. So.
Lange her, Digga.
Ja.
Dein erstes Album hast du gesagt, ja?
Ist ja Stress auf den Geht's, genau. Da war
Fick die Welt. Welches Jahr ist das?
Das war 2010, ist das Release.
Ja, Digga, das ist auf jeden Fall schon.
Du kennst auch meine Ex,
war? Schon lange dabei, Alter, Digga.
Mhm. Nochmal?
Du kennst auch meine Ex, war? Du hast ein Lied für sie gemacht. Sie ist eine Bitch.
Stabil. Ja, also siehst du dich wirklich so 50-50-mäßig oder bist du mehr deutsch, weil du mehr deutsch aufgewachsen bist?
Also ich sehe mich als beides. Und ich würde schon sagen, auch mehr deutsch, weil ich bin in Deutschland groß geworden. Und deshalb, man ist deutsch sozialisiert. Und ich finde auch einfach, St. Pauli, das ist auch Deutschland und da sind zwar viele Kulturen und so, aber das ist eine deutsche Kultur, die ist hier und ja. Und dann kann man auch sagen, ich bin stolzer Deutscher, also auch wenn du nicht genetisch deutsch bist, wenn du hier groß geworden bist, hast du die Einflüsse aus Deutschland und deshalb ist man deutsch. So.
Ja, du meinst dich selbst jetzt mit? Oder meinst du jetzt auch die Leute, die jetzt zum Beispiel gar nicht deutsch sind, gar keine deutsche Genetik haben?
Genau, genau. Ja. Also man kriegt ja die Einflüsse mit und das ist ja deutsche Kultur, auch wenn sie sehr beeinflusst ist von anderen Kulturen gewesen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ist halt auch, ja, hat sich halt auch hart verändert halt, ne? Also da, wo du aufgewachsen bist, auch noch ist wahrscheinlich so ein Multikulti-Hof.
Mhm, extrem.
Da gibt es ja auch immer die Berührungsfläche ist in manchen Stellen nicht da. Da ist auch meistens, da sind dann die Missverständnisse groß.
Mhm.
Weißt du, da wo die Rechtsradikalen und so weiter sind, da gibt es doch kaum Leute, die hassen. Also die kennen die doch kaum.
Ja,
Aber wenn du so in so in St. Pauli, Kreuzberg, keine Ahnung was aufgewachsen bist, so kunterbuntmäßig, hast du eine ganz andere Perspektive auf den Scheiß.
Ja,
weißt du so? Aber wir hatten ja auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch auf der anderen Seite ja auch unsere Vorurteile.
Mhm.
Wären wir ja unehrlich, wenn wir das nicht zugeben. Ich finde auch, wir sind alle Rassisten. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Talk soll. Die machen sich alle voll wichtig da draußen. Ich bin auch ein Rassist. Ich wette, ihr auch. Jeder, der sagt, er ist kein Rassist, ist ein Hundelügner in meinen Augen. Ich schwöre dir. Also wenn du nicht wenigstens ein bisschen was an Vorurteilen schon mal irgendwo erlebt hast in deinem Charakter, wenn du irgendwo eine andere Rasse oder eine andere Kultur gesehen hast, schön für dich, dass du so ein scheiß Engel bist. Weißt du? Ich bin es nicht. Weißt du? Ganz ehrlich.
Ja, normal. Es gibt natürlich Eigenschaften von bestimmten Kulturen und auch ja, Leuten, die, wo man sieht, da gibt es positive und auch negative Aspekte, aber man sollte, das ist es, hat sehr viel, hat halt auch das, wo du groß geworden bist, mit wem du groß geworden bist, zu tun, wie dein Charakter ist so. Und nicht genetisch. So.
Ja,
obwohl es da genetische Sachen auch gibt, die man vererben kann, aber es ist nicht so stark, wie das immer ja, gesagt wird. Ich bin auch Rassist, so für die menschliche Rasse.
Abonniert den Channel.
Scheiß auf die Tiere,
wir essen Tiere. Push den Podcast, ein Nazi bei Freunden, schaltet wieder ein.
Einfach alle Menschen hassen, dann hast du keinen Rassismus mehr.
So.
Oder?
Wie heißt denn das Baby? Da gibt es doch eine Bezeichnung. Ich glaube, es heißt Misanthrop, oder?
Ja, ich glaube schon. Philanthropen sind ja die, die gerne spendieren und Wohltätigkeitsveranstaltungen besuchen, Milliarden von Dollars von links nach rechts geben und im Hintergrund dann gerne mal ein paar Kinder ficken und Bomben regnen lassen. Das sind die anderen da. Gratulation für die. Weißt du, das sind halt die Fotzen, die so tun, als wenn sie politisch korrekt sind. Aber ich bin ein Rassist. Leb damit. Ja. Weißt du so? Aber es heißt nicht, dass ich irgendjemandem was Böses wünsche. Es heißt einfach nur, dass ich irgendwo auch mal in meiner Vergangenheit gedacht habe, Alter, die benehmen sich ja mal komisch. Die Araber oder die Türken.
Die Deutschen
haben und die Eigenart, das ist aber strange. Mhm. Oder ich mache auch mal gerne mal einen Judenwitz oder mal einen deutschen Witz oder mal einen Türkenwitz.
Ich auch.
Aber das heißt ja nicht, dass man rassistisch ist.
Das ist rassistisch,
so, weißt du? Glaube ich so, wenn du alles über einen Kamm scherst und dann sagst, diese bestimmte Rasse oder diese bestimmte Volksgruppe mag ich nicht, also will ich nichts mit zu tun haben. Die sind alle gleich negativ drauf in irgendeiner Hinsicht. So.
Dieser Partner ist ein Segen, er spricht's aus. Das hätte ich mich selbst nicht getraut, um meinen eigenen Podcast anzusprechen. Wenn wir abends zu Hause sind mit Abu Langwitz und Co. und den ganzen Ärzten, sind diese Witze so mies, mies rassistisch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber irgendwann habe ich gesehen, so spätestens nach den Bassbox-Kassetten so, dass man so viele Leute erreicht und dann verkneife ich es mir, weil ich würde einen verletzen, der mich nicht kennt. Wenn ihr mich kennt, ja, seht ihr, könnt ihr das bewerten. Aber dann so das nach außen zu tragen, dann will ich dann doch keinen verletzen. I don't wanna hurt nobody, baby.
Ja, ja. Ist so. Aber richtig so.
Digga, ich sag, diese scheiß Kartoffel, Alter, geht mir gerade voll auf den Sack, Digga. Verstehst du, was ich meine? Aber ja, das sage ich neben ihn dann. Er ist dann mein Kumpel. Und danach dann sage ich das Gleiche über meine eigene Rasse. Dann sehe ich dann auf einmal dieser Pussy-Iraner da. So, verstehst du, was ich meine? So, ich schwöre dir so, ich gucke den mir so an. So, danach dann beleidige ich meinen Türkenkumpel mit seiner Nationalität. Aber ich mache das immer mit so Humor. Ich meine das jetzt nicht wirklich, ich meine das nicht böse. Weißt du, was ich meine? So, ich würde jetzt niemanden wirklich aufgrund seiner Herkunft oder so tatsächlich beleidigen oder ihn angreifen oder noch schlimmer, was ja Rassismus eigentlich der höchste Punkt ist vom gefährlichen Rassismus, ist sich selber seine eigene Rasse über eine andere Rasse zu stellen und zu denken, man hätte mehr Recht auf Leben oder man hätte mehr Recht auf Territorium. So, das ist der Bullshit, auf den ich niemals klargekommen bin. Diese Erde ist für mich an und für sich ist so eine Kugel, wir sind hier alle Gäste. Ganz einfach. Weißt du so, wenn ich jetzt irgendwo, wer war da für mich auch hin? Ich war jetzt letztens zum Beispiel, war ich am See, irgendwo Brandenburg, so, weißt du, ich komme hin, ich bin original der Einzige, der so aussieht, mit Abstand. Die meisten sind 80% deutsche Rentner mit Sack draußen, schön FKK. Verstehst du, was ich meine? So, dann komme ich jetzt dahin so und ich denke, all eyes on me. So, weißt du, was ich meine? So, man spürt es sofort. Ist ja auch kein Problem. Ich benehme mich aber auch normal und gucke die Leute nicht böse an oder so. Und wenn ich dann zum See dann reingehe, dann wollen sie alle mit mir reden aber. So, weißt du, der Exot. Lass mal ein bisschen mit ihm reden. Und ich rede dann aber auch mit denen und mache ein paar Witze hin und her. Und dann merken die so, ah, der ist aber ja gar nicht so, wie wir dachten oder keine Ahnung was. Und dann bricht dann meistens auch das Eis. Ja. Aber du siehst schon wirklich in den Augen von manchen Leuten, dass sie denken, das ist mein See. Ja. So, weil ich denke, guck mal, Gott hat den gemacht. Ja. Nummer eins. Ja? Und der ist schon sehr, sehr viel länger da, als es Deutsche gibt. Mhm. So, weißt du, wir leben hier seit 100.000 Jahren, aber 100 Millionen Jahre früher gab es vielleicht schon diesen See. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Bruder.
Die in der Neandertaler waren da.
Wer weiß. Weißt du, so, dass die Leute denken, das ist meins. So, du guckst dir die Landkarte an und siehst so gerade Linien. Ein Arschloch hat mit dem Lineal das Ding gezogen.
Ja. Und ich glaube auch mit dem Rassismus, manche Leute, sage ich immer wieder, müssen sich das schön reden, um einfach ihr Verhalten zu rechtfertigen. Wenn ich auf kleine Mädchen schänden stehe oder Leute versklave, nicht arbeiten will, was Besseres bin, ist doch das beste Heckengrasse und so, da kann man sich das toll einreden, wa? Ja.
Das ist
ekelhaft. Themawechsel. Aber überall. Ich war ganz jung, war. Wir waren beim Kraft-3-Kampf so ein bisschen die stabileren und dann war ich bei dem Bruder Malik nach dem ABC-Training, sind wir hingegangen. Schwarzer Bruder, nur schwarz im Freundeskreis. Wir sitzen da ganz friedlich. Irgendwo wird meine Vergewaltigung berichtet. Das will nie ein schwarzer Bruder machen. Das machen nur die Weißen. Ich guck so. Ey, Bogi, du bist einer von uns. Das meine ich nicht so bei dir. Das ist 1:1, wie Peter sagt. Also, die scheiß Kanaken. Aber der Ali, der ist okay. Also, er sagt es ja.
Ja, wir sind hier unter Kanaken aufgewachsen. Ich sag dir ganz ehrlich, Kanaken sind die größten Bastarde, die ich jemals kennengelernt habe. Ich sag dir offen und ehrlich, ich habe noch nie so viele Hundesöhne erlebt wie Kanaken in meinem Leben. Weißt du warum? Weil ich nur mit Kanaken aufgewachsen bin. Wenn ich mit Deutschen aufgewachsen wäre, wäre die Hundesohnquote bei den Deutschen hoch. Ja, das ist der einzige immer, Grund,
welche Eindrücke du
das machst. Das gab halt die hier am meisten. Wenn 80% in meinem Umfeld Kanaken sind, dann ist wahrscheinlich der größte Teil, mit dem ich ein Problem habe, Kanaken. Weil es gibt ja keine anderen. Mhm. Aber es hat nichts damit zu tun, dass sie Kanaken sind. Ja. Es hat einfach nur damit zu tun, dass ich mit denen aufgewachsen bin und es gab kaum andere.
Ja.
Das ist halt das Ding. Aber so, weißt du, diese Themen sind halt so, heutzutage ist es mir alles so ein bisschen too much. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf, weißt du, die ganze Zeit aufzupassen, was ich sage und was ich denke und was ich mache und so, weißt du so. Mhm. Ich denke mal, wenn du wirklich vom Herzen her, wenn du einer anderen Kultur, einer anderen Rasse und so weiter jetzt nichts Böses wünschst, solange ich jetzt nicht mit meinem Molotow-Cocktail renne, um ein Asylantenheim oder auch ein Nazi-Haus anzubrennen, weißt du so, weil das ist auch nochmal so ein Ding, wo wir damals jung waren, dachten wir, alle Nazis, egal was sie sagen, ist falsch. Lüge, alles ist Lüge. Was aus seinem Mund rauskommt, muss eine Lüge sein. Mhm. Und sie sind alle Arschlöcher. Mhm. Stimmt auch nicht. Ich habe auch Leute kennengelernt, ehrlich gesagt, die waren Nazis. Die waren auch eigentlich im Kern korrekt. Sie hatten nur,
wisst es nur nicht besser,
Ideologieprobleme. Mhm. Weißt du, was ich meine so? Mhm. Aber im Herzen hast du gesehen, wie auch Boogie öfters sagt, wäre der bei uns aufgewachsen, dann wäre der einer von uns.
Ja.
Easy, locker. Voll, weißt richtig. Du so?
Ja, Mann, das
schwierige
ist echt
Zeit, Digga.
Leider treffen wir auch mal die Falschen auf die Falschen, wa?
Kompliziert.
Oft nicht.
Aber und auch in Berlin ist auch noch stärker gewesen, ne? Mit Nazis habt ihr auf jeden Fall viel, viel direkter noch mitbekommen, so. Also, so Hardcore-Nazis, die das auch gezeigt haben. So, das war in Hamburg, also bei uns da nicht so.
Nein?
Nee.
Das haben wir
also, St. Pauli hat man kaum Nazis mitbekommen, so.
Das ist schon oft thematisiert. Damit kam auch der Clash mit den Gangs auch und so.
Ja, ich
weiß. Halt, man hat gesehen, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe wird gar nicht beschützt.
Mhm.
Und die sind dann vorgeritten und dann nur mit Gewalt gestoppt. Ist viel passiert, viel Gewalt.
Aber wie warst du denn in Hamburg? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, in Bezug auf Nazis habe ich also eigentlich nie mitbekommen. Also mein ganzes Leben eigentlich nicht.
Doch, haben sie sich da jetzt nicht hingetraut, weil sie wussten, das ist jetzt eine Region, wo wir sowieso uns nicht breit machen können? Oder woran lag das jetzt?
Ja, daran lag es wahrscheinlich. Und auch Hamburg ist auch schon eine sehr weltoffene Stadt, einfach durch das durch den Hafen.
Ja.
Und auch die Deutschen, die nur unter sich sind, sind offener gegenüber dann auch anderen Rassen.
Ja. Schön. Mit wem hattet ihr dann Stress?
Mit anderen Stadtteilen. So, das war so.
Ja, war das so in Hamburg? So Stadtteil gegen Stadtteil?
Das war Hardcore auf jeden Fall.
Gab es hier ja auch, aber beschreib mal ein bisschen.
Ja, da gab es Stadtteil-Wars sozusagen. Ne? Da haben sich Stadtteile gegen Stadtteile gehauen. Dann ging es meistens auch um Nichtigkeiten, um nichts. Und dann hat sich das hochgeschaukelt. Ja, und hat sich getroffen. Und ja, ist das Blut gespritzt. So.
Mhm.
Und es gab auch Verbindungen. Dann der Stadtteil war dann mit dem Stadtteil cool. Und wenn dann einer von denen Streit hatte, dann sind wir auch gekommen.
Hamburg ist ein bisschen anders, ne? Ihr habt jetzt auch nicht so, zum Beispiel, ihr habt jetzt nicht so diese Clan-Kriminalitätsscheiße. So, bei euch gibt es jetzt nicht so viel in dem Stile wie Bremen, Berlin, NRW.
Nicht so viele Clans, aber es gibt Clans bei uns und auch ein Clan, was gut viel in der Hand hat, im Rotlicht bei uns.
Wird das?
Und bei uns ist es eher, da geht es eher um so Drogengeschäfte und so, wenn es dann eklig wird. Und das sind dann auch nicht wirklich irgendwelche Klicks, die du über irgendeinen bestimmten Namen oder so nennen kannst und so. Ne? Da gibt es natürlich die Angels auch bei uns, mhm. aber die kümmern sich dann eher um die Rotlichtsachen und so, sind da aktiv. Und sie dürfen auch keine Kutten tragen bei uns, ist es nicht so offen mhm. wie jetzt in NRW oder in anderen Ecken Deutschlands.
Wie ist denn das jetzt? Ist das aufgehoben worden mit dem Kuttenverbot?
Nein, ist immer noch
gut. Ist immer noch, ja?
Okay. Ich habe letztens mhm. mit einem Freund ein Foto gemacht, der hat durch Zufall eine Kutte an, musste man rausschwärzen.
Wirklich?
Ja.
Ja. Ja, krass. Ja. Da ist ja auch dieser Kiez da mit dem ganzen Rotlicht und so, ist ja auch nochmal so eine eigene Welt, kann man sagen.
Ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und da ist ja dann nicht mehr mit Bezirk gegen Bezirk oder so. Das ist ja dann
nee,
so
nee, da geht es nur um ja, das Rotlichtding und
Drogengeschäften.
Genau, fühle ich mich Pudelwohl.
Auch, ich sag ja echt so, Transen, ich bin ja echt immer geschockt, bin froh, dass es einen Tranni-Filter gibt. Aber selbst die Transen haben so ein bisschen mehr Stil bei euch auf der Reeperbahn. Mit denen kommt man noch klar. Ja, hier in Berlin diese ungepflegten Riesenkehlkopfhaare und so. Da so. Und da sind auch so, war da mit stabilen Kanaken, die grüßen, hallo, na, was machst du und so, und dann laufen sie weiter. Hier in Berlin sind sie alle verklemmt.
Zungenkuss mit Schnurrbart, sagst du.
Ja, da gibt es dann einige, die
ich hab Angst.
Küssend im Club und dann irgendwann auf Toilette gemerkt haben, da ist ein Typ war.
Yeah. Oder mal hinten kitzeln und zwei Eier in der Hand haben. Aus Versehen, weißt du? Kann auch mal passieren, ne? Klingelingeling, da kommt der Eiermann. Ja. Was soll man sagen? Leben und Leben lassen.
Wild die von Tone Looking, aber Funky Cold Medina.
Digga, solange mir keiner 50 Euro für einen Darkbus anbietet, darf er leben, Alter. Ist alles easy, ich schwöre dir.
Was ist ein Darkbus?
Das Digga, wollte ich auch gerade fragen.
Kennt ihr nicht diese Busse, die dunkel sind, so wie Darkrooms, aber so. Mobile Darkrooms? Digga, damals am 1. Mai kommt einer zu Echo, zu unser Echo. 50 Euro kommst du mit mir in Darkbus. Das ist nicht gut geendet, ich sag nur so viel. Sollte man lieber nicht probieren. Aber schon auf jeden Fall eine bunte Angelegenheit, Digga. Also ich habe öfters mal diesen ganzen Kiez ein bisschen beneidet und dachte mir, Berlin hätte sowas auch mal nötig. Also wenn ich so Reeperbahn und so weiter mir so reinziehe, so nimm doch mal den Kudamm oder Kotti oder so, mach doch mal auch ein bisschen das, damit wir auch mal ein bisschen Spaß haben. Es macht echt Bock. Ich glaub,
rauslassen.
Du weißt, alles bunt, Titten überall, warum nicht? Titten für alle, Bruder. Warum hat Berlin sowas nicht? Wir sind die Hauptstadt. Nehmt euch mal ein Beispiel.
Wir haben Probereich gehabt, der hat alles versaut, Mann.
Ja, der wollte nur ein KitKat abhängen, der Bruder.
Ja. Ei, ei, ei.
Ja, es hat, ich muss sagen, Rotlicht hat auch positive Aspekte. Ja. Viel weniger Vergewaltigung und so ein Scheiß. Ne?
Okay. Wie bist du denn aufgewachsen eigentlich? Hast du viel mit Crime zu tun gehabt, als du jugendlich warst? Warst du auf der Straße, so rumlungern und so?
Ja, mehr oder weniger. So halt, wie man bei uns halt groß geworden ist. Man hat schon früh angefangen, auf jeden Fall zu klauen und so. Und dann ging es halt immer weiter.
Straßenkötermäßig, ne?
So, wenn man klein war, ne? So mit 6 ist man dann zum ersten Mal, hat man dann Videospiele geklaut und
ja?
So ein Scheiß.
Ja, gegen Frühlos.
Wie lange bist du zur Schule gegangen?
Bis zur 10. Klasse und dann bin ich aber raus aus der Schule und habe keinen Abschluss gehabt und habe dann nochmal in der Abendschule mein Haupt nachgemacht.
Kenne ich, solche Frauenarzt kennengelernt.
Ach so, in der Abendschule. Props auch am Frauenarzt.
Immer Props.
Weil die Mafia 2.
Porno-Mafia.
Porno-Mafia 2, das ist ein richtig geiles Album gewesen.
Ja. Ist Ihnen das peinlich, Herr Romeike? Nö. Also wie gesagt, guck mal, um dich aufzufrischen, wenn der Atompilz am Himmel ist und ich lachen will, gucke ich Orgi bei Maischberger.
Ja, das war legendär.
Hässlich wie eine Hexe. Oh, Lee Schwarzer, sagt er.
An diesem Tisch wird nicht gelogen.
Was soll man sagen? Ist so.
Vor allen Dingen, die wollten alle danach noch ein Autogramm, hat Orgi letztens gesagt.
Ich will mal ein bisschen, mich würde mal interessieren, wie es so bei den Ratten aussah, Alter, weißt du, wo ihr so jung wart. So, Hamburger Style ist halt anders als unserer so ein bisschen wahrscheinlich. Aber wart ihr viel auf der Straße wahrscheinlich unterwegs?
Ja, so diese Stadtteil-War-Scheiße fing dann irgendwann an, als man 14 war und so. Aber das hat dann auch irgendwann mit 18, 19 hat das dann auch ein bisschen abgeäppt. Also, dann haben die angefangen, Stadtteilschulen zu machen, wo dann die ganzen Problemkinder aus allen Stadtteilen raufgegangen sind. Und dadurch sind auch, also ab unserer Generation sind wir, also schon die Älteren waren auch teilweise vernetzt so in bestimmten Kreisen. Aber in meiner Generation und jetzt die ganz Jungen, die kennen sich alle untereinander. Es ist echt, die ganzen Stadtteile, man kennt immer irgendjemanden aus einem anderen Stadtteil bei uns.
Also, saufen auch früher, ne, bei euch?
Oder? Ja, ja, doch, schon mit 14 war ich so ein halber Alki auch.
Ja, sehr viel gesoffen.
Ja. Nicht nachmachen.
Drogen auch?
Ja, auch wird sehr früh bei uns genommen, aber ich bin nur bei Weed geblieben. Schön. Und auch erst mit 17 angefangen, also relativ spät. Ich habe erst mal verkauft gehabt, bevor ich geraucht habe.
Gab es Struktur bei euch so zu deiner Zeit, so dass man vor den Abis so ins Gebüsch gegangen ist, oder hat jeder gemacht, was er will?
Ja, das war schon so ein bisschen. Also besonders Karo-Viertel ist sehr türkisch geprägt gewesen. Mhm. Und da haben die Älteren auch schon auch auf die Finger geguckt, was die Jüngeren machen. Und es war nicht so, die haben schon so gesagt, macht das nicht nach, was wir machen. Und so haben wir halt trotzdem gemacht. Ja. Aber es war schon so, dass da die Älteren, also wenn, ist nicht cool, wenn man erwischt worden ist, zum Beispiel, weißt du, so mit Weed oder wenn du gekifft hast, hast du auf jeden Fall da Jagd bekommen.
Also diese Crime-Hierarchie hat sie abgenommen, wurde es mehr chaotisch und unkontrollierbar, wie bei uns? Weil am Anfang war es sehr kontrolliert, dann nicht mehr.
In welcher Hinsicht kontrolliert
man? Naja, also wo wir jung waren, da ging das halt nicht, dass du anfängst jetzt irgendwie zu dealen oder so. Da musstest du dir Erlaubnis holen. Also die Leute haben hier wirklich harte Kontrolle gehabt, harte Hierarchie. Man wusste ganz genau, der ist der Boss, der ist der Capo, der dies, das. Du musstest auf jeden Fall mit der Straßenhierarchie musstest du Hand in Hand laufen, ansonsten hättest du starke Probleme bekommen.
Ja, man, heutzutage bei uns nicht. Auch sehr stark so. Jetzt
alles Chaos.
Ja, man, bei uns auch jetzt. Kann jeder bei uns ticken, sogar Leute von außerhalb.
Guck mal, krass. Ne? Das ist das Ding so. Das ist gar kein so ein Berlin-Ding also.
Das war auf jeden Fall, hast du schnell auf die Hand gekommen, wenn du verkauft hast und da jemand anders zu sein Revier war. So. Das war
gewaltmäßig?
Ja.
Stärker geworden alles?
Also Gewalt, ja, teilweise schon. Also teilweise ist es nicht mehr so, dass die Leute sich boxen und One-on-Ones und sowas gibt es nicht mehr. Also viele Schlägereien, die dann mit mehreren Leuten sind. Also und
viele Schießereien
Messer,
bei euch auch.
Schießereien auch und Messer werden sehr oft benutzt in letzter Zeit bei uns.
Alles größer geworden, ne? So in dem Stil.
Ja, es ist halt ein bisschen so mehr. Ich will es zu Ende bringen und nicht so ein blaues Auge reicht nicht, sondern ich will, wenn er mir was getan hat, so ist sehr halt diese Kodex, ne, wenn er mich gekränkt hat, dann muss ich ihn so, dass jeder weiß, das kannst du nicht bei mir machen. So.
Ihr habt doch echt viele Schusswaffen am Start in Hamburg, muss man schon sagen. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an diesem ganzen Kiez.
Ja, auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall öfters mal benutzt bei uns.
Was mir immer auffällt, aber vielleicht habe ich da eine rosa-rote Brille, dass es irgendwie viel mehr Sozialarbeiter gibt. Ich habe irgendwie so auf das Gefühl, aber es kommt ein bisschen auch vom Berichten. Und auch wenn ich da war, sag mir, ob das stimmt, dass es immer noch so ein paar Leute gibt, so gute Seelen im Kiez, die sich dann doch ein bisschen gucken, dass die Obdachlosen was haben. Das habe ich zweimal mir aufgefallen. Ist das nur so ein Eindruck von mir oder ist da was dran?
Ich glaube schon, weil ich wüsste jetzt nicht, dass da so viel eigentlich die werden da in der Ecke liegen gelassen bei uns, die Banner.
Okay. Dann haben sie wieder im Fernsehen gefaked. Lügenpresse.
Ja, da gibt es auch natürlich Sozialarbeiter, glaube ich, ne? So, aber da kriegt man nicht so viel von mit so.
Henschel war der King, rest in peace.
Das sind 27 Damen, das hat ja auch irgendwo eine Herausforderung, mir ist bereit, oder? Hey, Alter. Hast du ein Problem? Geh weiter.
Du bist auch Ami-Rap-Fan, ich höre dein Punchlines, Baby, du hörst Arzt wie King T. King T ist am Start. Pack, komm, gib mir einen Namen, gib mir einen Namen.
Gib doch mal die Top 5.
Gib mir die Top 5, Baby, Top 5.
Boah, das ist schwierig. Method Man wäre da auf jeden Fall drin.
The Method Man.
Method Man, Tupac, Biggie, natürlich.
King T?
King T auch. Aber
ey, keiner nennt King T. Der erste Mal der King T.
Oder Kool G Rap auch.
Kool G Rap, Baby.
Flow Master Flex. Alter.
Wie bitte?
Stark.
Kool G Rap ist der einer der, mein großer Bruder Abu Langwitz, Kool G Rap ist ein Gott. Ich danke nochmal Erfan für den Remix damals mit Kool G Rap. Und zurzeit, ich wiederhole mich auch immer wieder, mein Lieblingslied zurzeit ist das Lied Icons von Ice-T und Kool G Rap. Check diesen Track. Alle Klicks sind von mir.
Neumäßig.
Produziert von DJ Kaisley, The Drama King. Muss mal gucken, die alten Säcke. Über 50, Ice-T und Kool G Rap im Doppelpack. Alter.
Der Mann hat auf jeden Fall Respekt verdient. Oh, Kool G Rap.
Übertrieben.
Ich sag jetzt, Ice-T hat auch Respekt verdient. Aber Ice-T kennen sie alle, reden sie alle drüber. Kool G Rap nicht.
Der Vater.
Einer der stärksten Techniker, meiner Meinung nach, aller Zeiten.
Der gefloat hat.
Aber vor allem die Reimketten, Bruder. Das, also mehrkettige Reime ist so ein Kool G Rap Ding. Das hat er gemacht, wo es fast keiner auf der Welt gemacht hat. Einer der ersten überhaupt.
Und du bist auch Rap-A-Lot-Fan. Gib dir den Remix Two to the Head mit Ice Cube. Also auf das als einzige Feature auf dem Kool G Rap Album Live and Let Die. Live and Let Die, da wo am Anfang die Hunde sind und die Undercovers auf dem Stuhl mit dem Fleisch angelockt werden.
DJ Polo noch.
Genau, da DJ Polo immer am Start, DJ Polo am Start. Yes, baby. Und da auf jeden Fall gibt es diese legendäre Kollabo Scarface, Bushwick Bill, Ice Cube auf dem Kool G Rap Album. Es ist so ein geiler Track.
Ich hab das mal gehört, aber das, Alter, den Track muss ich mir nochmal geben.
Was ist mit aktuellem Stuff, Digga? Bist du down mit dem Zeug?
Ja, auf jeden Fall. Ich feiere auch die neue.
Ich habe gesehen, du machst ja auch selber so leicht modernisierte, anmodernisierte Sachen so.
Ja.
Hat es gedauert oder hat gleich geklickt?
Ja, anfangs habe ich es nicht so gefühlt, was da teilweise in Amiland, besonders auch als ich angefangen habe zu rappen, gab es eigentlich nur Trash. So. Ab 2006 bis 2011, 12 war echt die Ami-Mucke war für mich raus, also was da neu war. Dann hat sich das entwickelt so, also mit Gucci Mane fing das dann an so und dann Waka Flocka Flame und halt die ganzen Trap-Anfänge habe ich sehr viel gehört und auch die ersten Drill-Sachen aus Chicago und so, war ich auf jeden Fall derbe drin da.
Mit Chief Bitte Keith, definier mal Lil Drill.
Drill ist entstanden in Chicago, das war eigentlich Trap vorher.
War Machine.
Und das
was hat er gesagt?
Stimmt, das heißt irgendwie sowas, ne? Übersetzt.
Drill, War Machine.
Auf den, okay.
Das weiß ich auch, dass
aber
es War Machine heißt.
Aber ich glaube auch, dass der Ursprung von dem Titel hat viel auch mit halt das Drillen so wie im Militär zu tun und den ganzen Krieg in Chicago und so. Also das ist ja wie
aggressiver Krieg. Trap.
Genau, genau. Trap zum Drillen sozusagen. Ja. So geht's halt um die ganze Zeit nur Murder-Shit.
Als B mir die Trap-Sachen damals vor 100% gezeigt hat, ich konnte damit nichts anfangen. Die ersten Trap-Erfahrungen vor 5, 6 Jahren, auf einmal lief das, ich konnte nicht Freestyle drauf, aber B hat mich ins Wasser reingeschubst, die Schwimmflügel angemacht und jetzt bin ich Trap-Boogie. Gleich verstanden, wir machen Jagd auf die Scherze.
Digga, du bist jetzt trapped.
Trap.
Jetzt bist du in der Falle gelandet.
Ich bin nur strapped immer. Trap. Ja. Ein Trap, meine Freundin, wie war es mit einem Trap on? Nein, Trap on.
Oh, okay. Alles klar. Wir sind raus, Bruder. Das war's dann.
Ja, und dann von der Chicago Drill ist es dann halt rüber nach England gekommen. Und dann gab es dann das UK Drill, London Drill und so. Und das dann wiederum wurde dann von Pop Smoke und anderen Künstlern, Chef G und so, aufgegriffen. Und dann jetzt wieder New York. Also der Stil von, der englische Stil ist damit eingeflossen. Das hat sich zum ersten Mal, dass Europa auch einen Einfluss gehabt hat auf die
Ja, hatten wir letztens das Thema mit dem Bruder Style Wars, ganz interessante Sache. Damals noch, als sich dieser Crossover etabliert hatte mit der Gruppe, die Ice-T gesigned hatte, Hijack, gab es auch ganz starke Gruppe, Buckshot, No Remorse und das war auch viel mit englischen Einflüssen, London, Posse und so vermischt.
Das war so Rock auch.
Ja, ne? Crossover, wie kann es sein?
Core irgendwie.
Hardcore.
Es gibt irgendwas mit Core hieß das auch, glaube ich.
Ach Mensch, ey, mir liegt
also
auch
in Zunge. Hamburg haben die das auf jeden Fall.
Genau, die voll viel, das, ja. Die Punkerkultur auch hat es dann vermischt mit der Hip-Hop-Kultur.
Genau.
Nicht Trap. Eigentlich hat schon 2006, 2007 angefangen, dass die Amis angefangen haben, nach Europa zu gucken. Ne? Aber richtig deutlich, so was elektronische Dance-Musik und so angeht.
Ja, das stört da diese Sample-Styles und so, ne, die da genommen haben.
Also nicht so sehr Sample-Styles. Die haben eher darauf geguckt, so wie man zum Beispiel Spannung aufbaut und so im Dance-Bereich. So halt mal komplett die Kickdrum rauszunehmen oder so, gibt's ja nicht. Also guck, hör dir mal 90s Hip-Hop an, ist immer straight, weißt du so?
Ja.
Da wird nicht gefiltert zum Beispiel. Also, dass du Filter reinbringst in dein Sample rein oder dass du einfach konkret einfach nur die ganze Zeit Hi-Hat und dann kommt irgendwann die Snare und dann gibt's nochmal ein Rise und bam, kommt ein Beat-Drop und so. Das sind Sachen aus dem Elektrobereich. Das sind keine Hip-Hop-Geschichten eigentlich ursprünglich.
Ja, das stimmt. Das hat auf jeden Fall...
Stimmt. Man, die Amis sollen so... Die Amis sollen, sollen auf Deutschland gucken seit Lyrischer Hooligan.
Du hast auch...
Steck die Studio-Gangster nieder.
Bring dir auf den Keeper.
Keiner spielt in meiner Liga.
Also mein ersten Panzer. 50 von deinen Schlägern stürmen mein Haus. Nach 20 Sekunden stürmen sie blutend wieder raus.
Der ist auf jeden Fall sehr alt. Aber was war das andere? Was hat der Bruder gerade gehört?
Welcher Song
war
das? Ans Koma, Strecke, Studio, Gangster, nie der Boogie, der.
Ach so, Keeper. Ich
Keiner
bin der.
Spielt in meiner Liga.
Ich bin der.
Ich bin der.
Ja. Wer bist du eigentlich, Digga? Wer
bin,
der?
Ich bin ein Gangster, verkaufe Ware fürs Bare. Mein Stolz und meine Ehre, das ist alles, was ich habe. Ich bin ein Hustler und beliefer meine Kunden. Mein Leben heißt Struggle, ich hasse 24 Stunden, baby.
Yeah. Jetzt mittlerweile, wenn jetzt dein neuer Kram gemacht wird, hast du da komplett auf Modernes gesetzt oder gibt es auch so Retro-Beats und so einen Scheiß drauf?
Beides, habe ich gehört.
Genau, ich mache auch noch die alten Sachen. Ich habe ein Album gerade in der Mache, was so gut wie fertig ist von den Texten her, aber es ist noch ein, zwei Dinger müssen aufgenommen werden und die Features müssen noch gemacht werden. Und auch die Beats teilweise müssen da noch ausproduziert werden, weil es ist schon was anderes mit den alten Geräten noch zu arbeiten, also mit der SP 1200 und MPC und dann...
Macht ihr das jetzt, ja?
Ja, Mann. Und das wird auf jeden Fall... Sowas hat man in Deutschland auf jeden Fall noch nicht so gehört. So. CEO hat auf jeden Fall viel sowas gemacht, alles oder nix und so. Und auch wir damals und so. Aber in diesem Stil, das hat man noch nicht so gehört. Hayes natürlich auch.
Hayes ist cool. Hayes mag ich.
Ja, Mann. Und sein Produzent hat auch 2, 3 Beats mitproduziert gehabt bei dem Ding. Und das hat echt soundtechnisch einen Unterschied, so wie da die Drum... Loops einfach, das hat einen anderen Groove einfach.
Gehst du darauf mit ein, auch die Produktion? Hast du schon mal einen eigenen Track produziert?
Immer mitproduziert. Ich habe ein halbes Jahr lang mal probiert, so auch zu, selbst zu produzieren, aber das hat an Grenzen gestoßen. So, ich bin zwar gut so in Samples choppen und so eine Sachen, aber mehr geht da auch nicht so. Ich kann ein bisschen die Drums machen, so, wenn es bei Bassline anfängt oder Bass an sich.
Ich kann den Vorschuss gut verballern.
Würde ich jedem Rapper mal empfehlen, auf jeden Fall. Den Vorschuss zu verballern.
Nee, kauft mein Buch, die Kunst, den Vorschuss zu verballern. Sansu, pleite bist du.
1000 Wege, den Vorschuss zu verballern. Written by Mac Boggy.
Mac Boggy haben mich die Bullen immer genannt früher, Alter. Die Fotzen. Mac Boggy. Mac Boggy immer. Erniedere pur. Kanadenfreund oder Mac Boggy?
Was hast du erwartet?
Ich bin Bilash. Bilash. Bilash ist so ein schöner Name. Das Bilash, das ist einfach so.
Alle machen so auf Englisch-Modus. Ich glaube, weil B-Tight vor mir bekannt war.
Ah, okay, normal.
Kann sein, vielleicht. Wer weiß, auf jeden Fall. Aber Mac Boggy mit Käse, auf jeden Fall. Gibt's bald bei McDonald's. Lass mal, eigentlich müssen wir Dings hier machen, Alter. So eine Kooperation, Alter, Digga. Der Boogie-Burger. Mac Boggy mit Käse, Digga.
Es gab doch einmal auch
sein, Digga. Das wäre ein mieser Burger.
Kapital mit seiner Rindersalami, Alter, kann sich direkt verpissen. Ich schwöre dir.
Die Ladies lieben meinen Kuppenkäse. Strike
1. 40 mit 40 oder was?
Ja.
Bist du am Start, Bruder? Ja, und der Bruder Nate fragt sich, wo er hier gelandet ist.
No, ich weiß schon, worauf ich mich hier eingelassen habe. Ja. Feier den Humor.
Deutschrap. Hast du Beef, Digga?
Nö. Jetzt schon, nach dem Outcast.
Jetzt hast du Deutschrap als Beef. Du hast Deutschrap beleidigt, Bruder.
Ja, ich finde, Beef sollte man nicht ins Rap reinbringen.
Ist du Fleisch?
Beef ist Beef. Ja.
Ja, ist schon sehr sympathisch.
Richtig, ja, Langwitze halt.
Alter, eben laufe ich hier durch die Straße. Der Atze hier von Fisch 36 hat mir eine Granate im Mund gesteckt. So. Paradies.
Digga, das klingt von meinen Ohren schon wieder seltsam. Aber egal.
Er hat aber die Dinger so im Hinterkopf. So. Ich denke mal gar nicht so weit.
Ja. Klar, das ist ja meine kranke Psyche. Der Bruder hat so eine Garnele. Digga, das klingt schon ein bisschen komisch. Gib's zu, bitte.
Little Shrimp. Ja, geil.
Jetzt hab ich's hier. Gleich bin ich ready, oder?
Die Brille. Ey, was
Brille, bitte komm, treffen wir uns an.
Was meint er damit, Baby? Also, was meint er mit der Brille? So, dass er auf dem Film ist, so seine Brille.
Digga, warum fragst du nicht Playboy? vielleicht kann er es dir erklären.
Ey, die haben ihn gefickt, Digga. Der war so sauer, als sie den Outcast geschnitten haben.
Ich weiß gar nicht, wie man Playboy haten kann. Also wenn man Playboy...
Wer sowas macht, ist ein Hurensohn, sag ich ganz ehrlich. Ganz real talk.
Das Ding ist so, du musst es ja nicht gucken. So, weißt du? Aber das die Leute, sich die Zeit nehmen, extra auf die YouTube-Seite gehen und dann dahin schreiben, dieser hirnverbrannte, dumme, dämliche, hat kein Abitur und kein Intellekt. Darum geht's bei Playboy nicht, Bruder. Mhm. Newsflash. Wir haben Playboy nicht eingeladen, damit er einen literarischen Vortrag
hält. Ey, Dicker, und als er aber denkt, Dicker. Aber Baby, als er Dieb wurde und es mit dem Bullen erklärt hat, er hatte mehr Wissen als 1000 von diesen studierten Affen, ja? Er sagt, ja, die Bullen haben sich zu benehmen, da sind wir auch cool und so. Du, ich glaube auch Playboy als Präsident, du, das wäre eine bessere Option als andere.
Du bist ja auch mit dem aufgewachsen, ne? Du feierst den, ne?
Ich habe den auf jeden Fall als Kind ein paar Mal mitbekommen, ne? Als man dann die Talkshows gesehen hat und ich habe mich totgelacht auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein crazy doch, Boy.
Sag ich doch. Hast du Kinder, nicht?
Nee, nicht.
Der kam unverhofft von der Seite. Was ist das jetzt schon? Die geilsten Überleitungen, ganz smooth. Weißt du, vom Playboy 51 zu hast du Kinder-Date?
Das ändert sich heute auf der Kameradenweg. Afterparty. Also eine Afterparty sogar. Sagst du, Atze, und bummst du deine Frau manchmal ins andere Loch? Ich sag so, bist du blöd, da wird noch schwanger.
Ja, genau. Richtig. Er sagt auch noch, auf der Afterparty wirst du ein Kind zeugen. Ja. Finde den Fehler, Bruder. Aber egal.
Ey, letztes Mal, apropos eine Frau, die nicht gefickt wurde und ein Kind gemacht hat, ist ja laut der Überlieferung Maria. Und das Lustigste, was ich in der Welt je gesehen habe, war in der Sido-Weihnachtsshow, als Playboy das Christkind gespielt hatte. Ich glaube, irgendein texanischer Priester wäre mit Schrotflinten reingegangen, hat ihn abgeknallt. Das war so lustig.
Blasphemisch.
Blasphemie.
Bist du religiös aufgewachsen, Nico?
Nee, nicht wirklich. Obwohl mein Vater schon, also die Rasta
Religion sehr stark verinnerlicht hat. Aber wir sind da trotzdem noch locker.
Ach, dein Vater ist richtig deep drin.
Der ist richtig Rasta. Der hat
okay, krass, Alter.
Die Haare lang wachsen lassen und so.
Daher auch deine Reggae-Vergangenheit dann.
Genau. Genau.
Ja, verstehe.
An was krass, ist das Alter. So? Ich weiß darüber wenig, so ein bisschen die Rastafari-Kultur. Ich weiß, die mögen die warmen Brüder nicht so, habe ich oft mitbekommen, viele von denen.
Dann kein Muschi-Lecken.
Ja, dann weiß wirklich? Ich noch.
Nee. Echt jetzt, ja? Ja, krass, ja. Alter, ist ja wie die Mafia in Italien, Alter. Ja. Wer Muschis leckt, leckt alles an. Ja. Verstehst du?
Ja. Nee, und dann wollte ich mal fragen, ist das irgendwie islamisch, christlich geprägt, buddhistisch oder gar nicht?
Es ist so von allem Hindu etwas. Hinduistisch ist da was drin, ja. Christlich ist, nehmen die sehr viele Dinge. Und auch Islam-Sachen sind mit drin. Also von allen Weltreligion sozusagen, das gemischt. Und das ist sozusagen auch die neueste Weltreligion. Also es ist so die neueste Religion, wo ein Gott angebetet wird und das auf der ganzen Welt praktiziert auch wird. So.
Sag mal bitte nochmal den Namen.
Rastafari.
Rastafari. Ne?
Genau.
Rastafari.
Das hat mich. Haile Selassie ist da so sozusagen der Messias, der auch, genau, auch von Judentum sind auch viele Aspekte drin. Zum Beispiel der Judenstern wird sehr auch so als Rasta-Symbol benutzt auf jeden Fall.
Ich wurde letztes Mal korrigiert, man soll nicht Judenstern sagen.
Oh,
wusste ich auch nicht. Davidstern. Shoot him.
Mich nicht besser.
Aber ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Da sind sehr, sehr viele Einflüsse. Weißt du, warum das Ganja heißt?
Nee, das weiß ich nicht.
Weed, ne?
Also, ja, ich weiß, was Ganja
ist. Ich weiß es nicht, aber mir hat mal einer gesteckt, aber ich habe es nicht jetzt extrem recherchiert oder so. Dass man zu Jah geht, gone to Jah.
Okay.
Und Jah Paradies.
Oder? Ja, Jah ist doch Gott, oder nicht?
Ja,
doch,
ja,
Jana heißt Paradies, oder?
Jah
ist Gott, Jana Paradies.
Ich, in der Rasta-Kultur weiß ich nicht.
Ach so, das
ich, so ist. Ich bin da auch nicht so drin, wie gesagt, obwohl meine Eltern.
Ja.
Also ich bin sehr frei groß geworden in diesem Bereich. Aber ich glaube an Gott und ich glaube auch, es gibt einen Gott nur.
Ein Gott? Ein Gott, ein Podcast und gab auch nur einen Bushwick Bill und der ist ja auch in Jamaica geboren.
Ah, okay.
Ist Jamaica. I was born in Jamaica, now I'm in US making deals. Rest in peace, ja. Und da hat man auch, ich glaube, die Mutter von Biggie kam auch aus Jamaica.
Ja.
Viele Jamaikaner auf dem Amiland halt.
Mhm.
Ich Yam, halt Yam hier, weißt du ja, was er sagt.
Yam?
Kennst du das Yam nicht?
Ja, doch,
hast
doch,
du nicht,
doch,
ja, doch, kennst du, ne? Ja. Da habt ihr einen Auftritt gehabt, oder nicht?
Mhm.
Genau, das ist ja deren Treffpunkt, Zentrale von Berlin.
Ah, okay.
Von den Jamaikanern. Die hängen da rum, das ist deren Spot.
Ja, wusste ich gar nicht.
Mein Vater hat ein bisschen Ziggy Marley gehört und Bob Marley und so, kam ein bisschen an Reggae ran. Mhm. Aber ich habe mich dann später voll, da gab es ja auch Bounty Killer und so, es war nicht ganz mein Fall, war okay. Aber ich fand ja, Legende, aber nicht, hat mich selber gepumpt. Hat
mich selber beeinflusst auf musikalisch.
Mich, Bucho Banton, wenn Pan und Fat Joe sich den geschnappt haben und immer so ein New Yorker Boom-Bap und dann Bucho Banton, Reggae Gangster, boah, Dicker, Alter, willst du 8 Cafés übernehmen, Junge, Alter.
Geil. Hab ich auch immer gefallen.
Bucho Banton, Original Rasta Gangster, Terror Squad, Massive, da hab ich ja mit B ein Reggae Remix gemacht, long, ich rauch gern Bon.
Jetzt reicht's aber, ja. Okay. Der kam jetzt original zum 20. Mal, Bruder. Ich lass ihn auch drin, schnell.
Summer Jam und Gringo haben, glaube ich, auch den Song gesampled, mäßig für
Level Single, ja. Früher hat man in Amerika öfters mal Kollabos gehört auf so Hip-Hop-Sachen. Hat er schon recht, der Bruder?
Ja.
Das war ganz
Supercat und so.
Sogar auf
R&B. Supercat, ganz krass, hatte voll das, wie heißt das, hatte voll sein CD.
Ja.
Supercat, Petra gab's auch.
Petra, oh, Petra. King, Queen Petra.
Yes, baby. Bucho Banton, halt den krass, Bounty Killer, glaube ich, der berühmteste.
Beanie Man und so.
Beanie
so,
Man,
also die Millennium-Zeit war so die 90er-Zeit sozusagen. Von
Elephant Man Dance kann sein.
Das war so der Peak.
Elephant Man?
Elephant Man, genau. Elephant Man. Ja, wen gibt's da noch? Merciless.
Roberto Blanco.
Ninja Man.
Roberto Blanco.
Ja, Mann, habe ich auf jeden Fall sehr viel auch als Kind gehört.
Roberto?
Nee. Dancer, Rugger an sich, Rugger Muffin. Und bin auch in die Plattenläden, dann hab mir da die neuen Rhythms und so reingezogen.
Hast du den DMX-Film gefeiert damals?
Auch auf jeden Fall.
Boah, der DMX-Film, White Lines, ne?
Ach, die Filme,
der Film. Der Film.
Wo es über diese Jamaica-Connection geht, ne?
Jamaica-Connection. Jamaica-Gangster-Film.
Ich hab den erst später gesehen.
Also Baby, heißt, wie nennst du den Film? Den durfte
ich damals noch nicht sehen.
White Lines, ne? White Lines, ne? White Lines?
Ich glaube schon, ja.
Ja, heißt Belly, ja, heißt er auch Belly in Amerika, ne?
Belly, ja, Belly, Belly, Belly. Belly.
Und Nas spielt wohl Nas und DMX sind zwei Gangster. Hm. Nas will aus der Scheiße raus und DMX rein, wa? Hm. Und am Schluss soll er doch diesen geistig Gelehrten umbringen, ne? Und dann kommt
so
ein wahnsinniger Film. Die habe ich in Bonnie's Ranch geguckt. Mein Bruder Nisa, Grüße an dich, Bruder.
DMX hat auch seinen Dancehall-Song da drauf gehabt. Kennst du den noch? Hier kommst du, Boom.
Ich glaube schon, ich glaube schon.
Here Comes the Boom, das ist nicht Get It On The Floor, das ist doch kein Dancehall. Ja. Here Comes The Boom mit Sean Paul.
Mhm, ja, doch,
nochmal. Erste Mal, dass ich den Sean Paul jemals gehört habe, ist auf dem Song, ehrlich gesagt.
Ja, Mann, Sean Paul, stimmt, ganz vergessen, den habe ich auch.
Und der Belly-Soundtrack?
Sean Paul habe ich übelst gefeiert gehabt. Ich kannte den auch noch, als er noch gar nicht so durch die Decke gegangen ist. Ich weiß noch, dann als kam Gimme The Light raus und ich so, Digga, der Track ist ja richtig krass. Und hab den derbe gefeiert gehabt und ein, zwei Jahre später ist das dann... Hat das, ja, die ganze Welt hat ja dann Sean Paul gehört.
Warst du schon mal drüben?
Nee, bis jetzt noch nicht.
Auch nicht in Angola?
Angola auch noch nicht, nee, leider. Aber das kommt noch.
Schwierig für dich?
Nee, es ist eher so ein Zeitding und auch, ja, es ist eher so ein Zeitding.
Wie sieht die Lage zurzeit aus?
Es ist nicht mehr so, also der Bürgerkrieg ist schon länger vorbei so und es ist, Armut ist da immer noch am Start auf jeden Fall, aber es ist, du kannst das jetzt mittlerweile bereisen da. Und viele Portugiesen zum Beispiel gehen auch nach Angola und heiraten eine angolanische Frau, weil sie da bessere Jobs kriegen und besser bezahlt werden. Das ist gerade so ein umgedrehtes Ding. Viele Portugiesen gehen gerade nach Angola.
Kannst du einfach und kurz erklären, wer diesen Bürgerkrieg gewonnen hat?
Das waren die Kommunisten, MPLA.
Ach wirklich? Ja? Ist das eine kommunistische Nation?
Gewesen auf jeden Fall.
Und jetzt?
Jetzt ist so ein Zwischending, so sozialistisch, kapitalistisch. Also die Cheffamilien verdienen auf jeden Fall sehr gut an dem Öl da. Es ist das ölreichste Land in Afrika.
Ach, guck mal.
Und ja, es ist, und viele Diamanten, viel Gold, und es ist hat krasse Bodenschätze.
Da, wo eine Spalte ist, versuchen sie ihre Pimmel reinzustecken auf der Welt, ne? Merkst du immer wieder.
Ja, es geht echt nur um die Reichtümer, um Einfluss da, wo man was rausholen kann, so. Allein das ganze Land vermint, ist der viele Invalide auch, und so.
Sind, ja. Ach wirklich? Nur vom Krieg, so die übrig gebliebenen Sachen, ne?
Richtig, auch komplett. Also es ist sehr fruchtbar eigentlich, das Land, aber es kann die ganze Zeit nicht bewirtschaftet werden.
Wegen Mine und so, ne?
Genau. Ja.
Wer hat da die Finger im Spiel? Mehr die Amis oder mehr die Europäer und so?
Es waren die Russen die ganze Zeit erstmal.
Russen?
Und jetzt ist das, weil ich weiß jetzt nicht, wer der Hauptabnehmer ist von dem Öl da. Aber
insgesamt, also wer hatte den meisten Einfluss da außer Portugal jetzt?
Ja, Russland und Kuba. Ja, die Kubaner haben auch damals geholfen im Krieg und so.
Verstehe. Ich weiß dafür über gar nichts, Alter. Über diese Region, das ist auch auf jeden Fall, Alter, funky, Alter.
Hast du Staatsangehörigkeit?
Das ist auch nicht so in deutschen Dokus und so, gibt es ganz, ganz wenige Sachen über Angola.
Hast du Angola-Staatsangehörigkeit noch?
Nee, aber kann ich sofort bekommen, wenn ich nachweisen kann, dass ich
Staatsangehörigkeit?
Nochmal?
Deutsche Staatsangehörigkeit, ne?
Ja. Und auch Portugiesisch.
Kann man dich nicht abschieben, Bombe, alles richtig gemacht.
Ja. Ja. Ja, krass, Alter. Was da abgeht. Bist du selber dann auch, also hast du Sympathie für sowas so? Kommunismus, Sozialismus?
Ja, teilweise schon, weil es da eigentlich viele, viele da mit einer guten Intention eigentlich rangegangen sind. Aber es wird halt auch missbraucht. Es ist überall, jedes Hierarchiesystem bin ich nicht down mit, wo es irgendwelche Leute gibt, die sagen, so muss das sein für alle. Das finde ich nicht gut so. Also sobald es irgendwie die Macht sich konzentriert auf nur bestimmte Familien oder bestimmte Menschengruppen und so, dann finde ich es nicht gut.
Aber bei dem Kommunismus ist es ja angeblich, dass man alle zum gleichen Teil ausstattet. So.
Ja, aber da.
Das ist in der Realität noch nie stattgefunden, auf der Erde ist nochmal ein anderes Ding so. Aber ja. So rein prinzipiell. Ne?
Mhm.
Ja. Schwierig auf jeden Fall. Donald Trump oder Biden?
Wen noch?
Biden, das sind die einzigen, die noch übrig sind.
Ach, Biden, okay. Ah, ich hab,
checkst du gar nicht, was?
Ich kenne nicht Biden.
Ja, jetzt kennst du die beiden. Donald Trump und den beiden.
Erst Rap-Lied, was so in dein Ohr sich reingenagt hat.
Ich glaube, das war auch von NWA, deinem Vater. Straight Outta Compton,
glaube
ich. Das war das Erste.
Seit wann konnte man die erste Spur von dir hören?
Ich habe mit 8-mal habe ich so beim Reggae-Song mal so.
Gibt's den noch? Kann man
nicht. Ich muss mal fragen, ob es den noch irgendwie gibt. Das wäre lustig, das mal zu hören. Aber ich war auch nicht der Einzige, das war so Kinderchor und ich war einer davon so. Und meine erste Aufnahme war so 2005. So, und das war, wir wollten einen Diss-Track aufnehmen und ich wollte erstmal checken, ob ich überhaupt aufnehmen kann. Und dann haben wir so einen einminütigen
Track, Karo Viertel 57, hier ist der.
Diss-Track gegen das andere Viertel, da sind wir wieder bei Hood Beef.
Genau, das war dann direkt danach so. Das Mic noch so in der Hand und so eingerappt. Yo, yo.
Ja, ich glaube, junge Künstler brauchen diesen Beef immer, diese Power, diesen Feindbild. Auch Art sagte zu uns immer, du musst dir jetzt vorstellen, du sagst dein Feind ins Gesicht und so. Man braucht immer diese, manche Rapper brauchen immer auch so einen imaginären Feind. Ja. Wenn da gar nichts ist, brauchen die irgendeinen.
Ja. Oft ist es auch sie selbst. Ja. Sie rappen in den Spiegel rein. Das ist ein Syndrom leider bei
mir. Ganz oft.
Boogie hatte ja früher so eine Gummipuppe mit seinem eigenen Gesicht in der Booth drin. Ja. Hat er immer angerappt, wenn er ganz aggressiv war. Ja. Therapie.
Früher habe ich immer, wenn ich Gorilla gesehen habe, ihn gehauen, weil ich dachte, ich bin ich.
Alter. Ja. Ja, ein bisschen aggressiv auf jeden Fall. Was ist denn, wann hast du denn angefangen zu rappen überhaupt?
Ich habe davor immer mitgerappt. Also ich war eigentlich immer im Rap.
Ja, nee, deine eigenen Sachen.
So. Also meine eigenen Sachen war, wie gesagt, also 2005 habe ich das erste Ding herausgebracht und da war das noch über MSN und so. Ne? Also hat man dann sich die Sachen so geschickt gehabt.
Hast du 2005 angefangen zu schreiben?
Nee, es war glaube ich schon 2004, habe ich schon so ein bisschen, waren so ein paar Gehversuche.
Ja.
Aber die habe ich niemandem gezeigt. Und auch die ersten Jahre, als ich angefangen habe, Mucke zu machen und auch als schon das Label gegründet war und so, das war, Deutschrap zu machen, war super peinlich. Das war so, man hat jemanden hochgenommen, wenn man gesagt hat, er rappt so, oh shit.
Wem erzählst du das?
What the fuck?
Wir mussten da alle durch.
Ja. Ja. Dann war ich auch teilweise sauer, so den Leuten, den Vorgängern, so, was habt ihr gemacht mit der Scheiße, weißt du so.
Ihr habt das Ding für uns alle mit abgefuckt.
So ein bisschen. Ja. Aber ja,
nach uns da gab es
halt
Sinnflut.
Auch Positivbeispiele.
Nach uns die Sinnflut.
Ja, damit können wir uns auseinandersetzen und identifizieren, würde ich mal behaupten. Ne? Das war ja bei uns auch so. Aber ging relativ schnell vorbei. Also nachdem die Homies so die ersten paar Sachen gehört haben, die wirklich gut waren, haben sie gesagt, okay, geht ja auch so, okay, alles klar. Man kannte es ja nicht.
So 2012, 13, so fing es langsam an, cooler zu werden.
Nein.
Also bei uns.
Bei uns 2005.
Original. Auf den.
Ja. Also bei mir. Ich habe angefangen zu schreiben, die haben mich ausgelacht.
Mhm. Nee, ich meinte, es fing an, cooler zu werden, meine ich.
Ja.
Damit. Okay.
Bei uns war ja Agro-Berlin-Zeit damals. Mhm.
Agro-Berlin. Normal. Und da ist ja auch Geld geflossen. Und so, sobald da Geld fließt, ist das. Ja. Und auf einmal, kannst du auch damit verdienen. Und so.
Ja, das war so ein kleiner Switch, so von diesem ganzen Müsli-Rap zum Straßen-Rap. Und Azad hat viel dafür gemacht, finde ich. Hab schon öfters gesagt. So, mit dem ersten Album, also mit dem ersten Video, Napalm.
Mhm.
Dann kam die Agro-Berlin-Zeit. Die Berliner selber haben die Berliner nicht so gerne akzeptiert. Wir hatten ja alle Stress miteinander, so komplett.
Mhm.
Also es war ja, Rap City Berlin war Beef untereinander. Also Berliner hatten ja keinen Beef mit anderen. Es
ich gab gesehen, nichts. Das war lustig.
Rechts wie
ein anderes Land war das noch damals.
Also man durfte jetzt nicht unbedingt erwarten, Props zu bekommen aus einem anderen Lager. Ich sag mal so, weißt du, eher das Gegenteil.
Mhm.
Und da waren ja auch crazy Leute auf der Straße unterwegs noch damals.
Mhm.
So, das war halt auch nochmal so eine Sache. Und deswegen war das auch so ein seltsame Bubble, in der wir gelebt haben. Wir haben andere Städte gar nicht wahrgenommen.
Ja, es war auf jeden Fall so ein eigener Kosmos Berlin.
Ja.
Wahnsinn. Homegrown haben sie immer unsere Alben betitelt. Bei manchen dachten sie auch so, das sind so Splatter-Rapper, dabei waren das die echten Texte von denen. Heute ist sowas etabliert. Aber dann kam irgendwann die Zeit, kennt ihr es noch?
Erst meinst du MC Bastard? Ja, stimmt.
Nein.
Ja,
kein Kanake kannte Rap und dann mit Bushido auch und so massiv den Hype. In jedem Café wurde eine Zeit lang über Rap geredet.
Ja, das war bei uns echt sehr. Es ist viel später angefangen bei uns. So. Das war Bushido und so, das wurde nicht so wirklich ernst
genommen. Der hat ja auch immer gegen Hamburg geschossen, weil der war ja mal so.
Ja, das fanden wir auch nicht cool. So.
Ach,
seit meinem allerersten Verse habe ich auf Hamburg gespuckt und so, das fand ich gar nicht lustig.
Ach wirklich?
Mhm.
Hat er das am Anfang gesagt wahrscheinlich?
Ja, so er meint halt so die alte Szene, aber der kann dann die ganze Stadt wissen.
Das war damals so ein Berliner Ignoranz-Ding? So
ja, einfach. Ich Digga, Hamburger haben auch noch anders über Berliner geredet.
Ja, wie war es, das wollte ich gerade fragen. Ja. Wie war es denn bei euch dann? Zu der Zeit gab es da auch so Hate gegen Berliner dann deswegen?
An diesen Tisch
ja,
nicht gelogen.
Ja, anfangs schon auf jeden Fall. Es war so ein bisschen natürlich auch so der Komplex, dass bei uns kein Street-Rap erfolgreich war und bei euch schon. Sondern so, was? Sie sollen immer nach Hamburg kommen und so, all diese Filme und so. Und ja. Aber das hat sich geändert mittlerweile. Also richtig schöne Stadt hier, ich schwöre. Und das hätte ich früher niemals gesagt.
Und ich liebe die Reeperbahn, Baby. Yes. Das ist Hip-Hop, Baby.
Aber dieses Ding gegen Berlin, Alter, ist ja gut, dass du es zugibst. Du bist ja einer der wenigen.
Es gab Alben von ja, ich sag.
Aber ey, man muss auch sagen, verdient. Also Berlin hat einfach mal so, weißt du, sich auf so ein drehendes Skateboard gesetzt und hat einmal 360 Grad in die Runde gewichst und hat gedacht, da kommt jetzt nichts zurück, weißt du? Also wir dachten auch wirklich, wir hatten auch wirklich einfach keinen Respekt vor den allen, weil nicht wir mal aber auch. Selber. Naja, guck mal, aber man muss auch erklären. Das Ding ist, Berlin hat an und für sich keine Hip-Hop-Szene gehabt, bis diese Agro-Berlin-Zeit angefangen hat. Und das ist sehr spät. Also wir reden wirklich original von 2001, 2, 3, 4, 5. So. Das heißt, diese anderen Städte haben erstmal seit den Fantas, weil seit den Fantas gab es Deutschrap in der Wahrnehmung der Leute, hat man von 1991, 92 also bis 2001, 2 original 10, 11 Jahre lang mit allen anderen leben müssen, außer sich selbst. Und die waren für den normalen Berliner, waren die nicht so akzeptabel, weil der normale Berliner mit ganzen Tupac-Scheiß aufgewachsen ist.
Ja, das war und wenn, aber auch ähnlich so, Digga, auf der Straße, so. Die haben alle türkische Mucke gehört oder auch Techno und so Scheiß.
Ne, amerikanischen Gangster-Rap haben die
wenn
Leute
dann, wenn dann Rap, dann haben sie amerikanischen
Das meine ich damit. Und jetzt stell dir mal vor,
sogar das war bei uns echt.
Sicherlich durch die GIs auch, Exot, war ein großer Faktor.
Ja, glaube ich auch.
Jetzt musst du dir mal vorstellen, der Berliner jetzt, der 10 Jahre lang die ganze Zeit mit Hamburger, Stuttgartern und so weiter, was wir Müsli-Rap gesagt haben zu, mit denen aufgewachsen ist, irgendwann hast du auch einfach gedacht, das ist sowieso eine Trotzreaktion.
Kennst du? Ja, normal, ich
so, genau wie so ein kleines Kind so, weißt du, was erwachsen wird und gegen die Eltern rebelliert und einfach sein eigenes Ding machen will und es findet einfach alles andere scheiße. Das, was die Eltern hören, findest du scheiße. Du willst deinen eigenen Film. Und dann bist du auch noch crazy in der Birne, weil die Straßen waren halt damals Feuer. Und du hast dich mit eher so Tupac identifiziert und mit den Gangster-Rap aus Amerika. Da konntest du diese Sachen, die aus Hamburg, Stuttgart und so sind, einfach nicht respektieren. Auch nicht die Frankfurter Jungs, konntest du gar nichts respektieren. Auf einmal, deswegen sage ich ja, deswegen hat ja Azad mit seinem Napalm-Video dann wieder was Besonderes dargestellt. Wo wir Berliner dann zum ersten Mal, 2000, glaube ich, oder ja, 2000.
Okay.
2000. Das war ziemlich genau zu der Zeit, wo dann auch Bushido hier auf der Straße dann auf einmal so einen Namen bekommen hat, wo die Leute angefangen haben zu reden. Bushido, Bushido, Bushido. Aber Bushido war da noch nicht draußen. Da kam noch, da gab es nicht Elektro-Ghetto und so einen Scheiß. Da war also Napalm am Start, dann ging das Gerede um Berlin los und dann kam die Agro-Berlin-Ära. So musst du dir das vorstellen. Und das, was wir gesehen haben bei Azad im Video, Pitbulls, Sturmmasken und so weiter, war das, wie es bei uns aussah. Aber wir konnten halt den Rap-Stil nicht so ganz dicken. Weil er hat halt diese krasse hessische Aussprache gehabt. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann kamen halt die Berliner und haben dann nur noch diesen Scheiß gemacht, den wir eigentlich die ganze Zeit nur hören wollten, dieses ganze Gangster-Ding. Problem, die Berliner kannten sich untereinander. Das heißt, der jetzt erzählt hat, er hat 500 Leute erschossen und ist mit Helikopter darunter gesprungen und hat danach noch Skispringen gemacht dabei.
Das musstest du schon becken.
Tut mir leid, hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert, weißt du? Aber das war den anderen egal.
Ja.
Und das ist halt genau das Phänomen auch wie in Amerika, weil wir immer so hart waren zu unseren eigenen Männers. Wir waren so hart zu unseren eigenen Dudes. Ja. Ich war so hart zu den Leuten, die ich gehört habe, wo ich angefangen habe zu rappen, wo ich gesagt habe, so Fake, Make, Story, schiebt man nicht so einen harten, übertreibt man nicht deine Rolle. So diese Moves, das ist zu übertrieben, das ist zu unauthentisch und so weiter. Waren wir selber noch jugendlich und wussten teilweise nicht mal, dass die Amerikaner genauso waren, mit denen wir aufgewachsen sind. Wir dachten nochmal, die Amis, Alter, sind alle wie Chuck Norris, Bruder. Und dann haben wir rausgefunden, nee, das stimmt ja auch nicht. Das sind ja auch nicht. Die kochen auch mit Wasser.
Toll gesagt, weißt du so? B.
Und dann haben wir aufgehört, unsere eigenen Dudes zu haten. Mehr und mehr und mehr. Weil wir gemerkt haben, okay, Kunstprodukte das ist existieren. Ja normal, so. Ja, gibt's auch woanders. Oder so, weißt du so?
Das stimmt.
Ja. Alter, Berliner History ist crazy, ja, Alter. Applaus für Berlin.
Berlin, Hamburg, yes.
No, man. Das kann, wie gesagt, kann die Musik pushen, kann sie aber auch bremsen teilweise, ne? Wenn man sich die ganze Zeit gegenseitig runterzieht. So.
Oh ja.
Der gönnt dem anderen nicht und so. Das ist leider ein bisschen das Problem bei uns in der Stadt. Es gibt so viele krasse Talente. Und oftmals ist den Musikern echt auch nur wichtig, dass der Block einfeiert und nicht... Reicht, weißt du, so der Blockfeiert.
Ah, der Boogie also meinst. Okay.
So, also in Bezug auf Musik, so ist halt nicht so, so, man guckt nicht so viel über den Tellerrand. Beziehungsweise sobald man irgendwie sieht, da kommt ein Hype, dann kommen halt die ganzen Hyänen von allen Seiten und so. Ist halt schade für die Kunst, weißt du, ja, würde viel.
Sie waren schon immer da, ne?
Wirklich.
Sie sitzen im Dunkeln.
Gerade wo du dachtest, so, du bist raus.
Jetzt ziehen sie dich wieder rein.
Ja, so sieht's nämlich aus. Bei den Jähen siehst du immer nur Augen im Dunkeln. Ah. Irgendwann werden sie kommen, dann wirst du das Face sehen. Aber das Auge ist die ganze Zeit da. Du weißt es nur nicht.
Ja,
das ist halt das Ding. Ne? Überall, Digga. Diese Musikindustrie ist eine Nutte.
Nate! Nate, Nate, Nate!
Boogie, Boogie!
Yes, baby! Blame it on the Boogie!
Ja. Digga, du hast sehr, sehr viel politischen Einfluss irgendwie. So, in deiner Art und Weise. Die Leute, die auch nach dir verlangt haben, haben auch öfters gesagt, holt mal Nate, weil der hat interessante, wichtige Meinungen und so weiter.
Mhm.
So, kannst du, bring mich mal so ein bisschen in deine Welt rein, Bruder.
In welche Welt meinst du jetzt genau? Also, du musst schon
speziell. Weil du hast ja sehr, sehr viele, du hast ja, viele Leute haben zum Beispiel oberflächliche Texte.
Ja.
Man merkt, dass es bei dir nicht so sehr der Fall ist.
Mhm.
Du hast viel Systemkritik irgendwie bei dir drin, politische Ansätze bei dir drin und so weiter. Es muss ja irgendwo herkommen. So, weißt du, machst du dir einfach nur mehr Gedanken als alle anderen oder warum, was ist da los bei dir?
Ich interessiere mich ein bisschen auch mehr.
Warst du ein nachdenkliches Kind schon immer gewesen?
Würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war irgendwie schon, also ich war schon auch ein empathisches Kind. Ging es um Krieg und so eine Sachen schon als kleiner Junge, habe ich nicht gefühlt, so, fand ich nicht cool, dass es überhaupt Kriege gibt. Dann habe ich mich gefragt, wie kann das überhaupt sein? Und auch das Kapitalismus hat mich schon immer, habe ich früh verstanden, was das für Mechanismen aus, was das für Auswirkungen hat. Und deshalb habe ich es nicht gefühlt. So, fand ich nicht geil, Kapitalismus. Und deshalb, ja, ich lese auch, ich gucke mir Dokus an, so eine Sache. Deshalb, also kommt das auch in meinen Texten vor.
Antikapitalistische Einstellung.
Auf jeden Fall. Sagen, ne? Ja. Aber ich bin trotzdem auch ein Kapitalist. Also ich habe auf jeden Fall auch ein, wie nennt man das? Widersprüchliche Denkweisen auf jeden Fall.
Es gibt in Amerika so eine Bezeichnung, aber ganz spezifisch, das sind so Straßenarzten wie wir, die aber trotzdem irgendwo die Augen offen haben und nicht halt irgendwelche flache Kost spitten. Das heißt RBG, Rebel but Gangster.
Okay. Ich kenne nur RBB.
Also. RBB, ja.
Das ist Revolutionary But Gangster, ist auch ein Album von Dead Press gewesen, was ich auch
genau hat. Sowas.
Genau, die haben mich auch auf jeden Fall sehr beeinflusst, Dead Press, als ich noch klein war. So.
Dead Press.
Oh, antikapitalistisch, aber du hast ja recht. Warum sagst du bist selber auch kapitalistisch? Weil du CDs verkaufst, weil du am Markt stattfindest, weil du
weil
Geld
ich auch
machen willst?
Geld verdienen will, so. Ja, aber ich nicht um jeden Preis. So.
Schon interessant, wie wir drauf sind, wie Menschen.
Aber wir sind ja auch gezwungen dazu. Ne? Wie was sollen wir denn machen? Weißt du, kannst deine Freiheit dir teilweise erkaufen. So, und dann musst du dir das Geld holen.
Es ist immer sehr traurig, dass wir Leute von unten immer oft dann mit Moral und so anfangen und nachdenken. Die da oben, die das eigentlich steuern könnten, denken, glaube ich, 0,0 darüber nach, oder die meisten da oben. Das ist dann immer, man muss auch so das gesunde Zwischenmaß finden, dass man trotzdem der Familie was bietet und sich dann irgendwie abfindet, unten am Grund des Meers, die Köder pickt.
Ey, Dicker, ganz ehrlich, aber mal, alles schön und gut, aber sind wir nicht auch so ein bisschen dann wie die Leute, die Fußball gucken und den Trainer beschimpfen und denken, wir können es besser? Ich frage mich wirklich, was genau müsste man besser machen? Hat einer von uns wenigstens einen Vorschlag?
Playboy.
So ein neues System, so was wirklich durchdacht ist und wo man sagt, das funktioniert 100% besser für alle als jetzt.
Hatten wir doch schon, wie Piratenschiff.
Richtig. So, da ist die Diskussion auch schon wieder beendet. Frage aus. Aber so.
Gute Frage.
Das ist echt.
Ich warte immer noch auf den Ersten, der mir das erklären kann, Digga.
Ja, es gibt aber Leute, die sich da schon so, es gibt so alternative Systeme, die man einführen könnte in Bezug auf, dass du in deinem Stadtteil sozusagen mitentscheiden kannst, was da passiert, wie die Verteilung ist und so. Also, dass das alles fairer, es müsste alles fairer sein. So, es kann nicht sein, dass 1 Milliarde Menschen hungert, aber wir für 12 Milliarden schon Essen herstellen. Wie kann das sein? Und dann liegt das an, ja genau, der Verteilung, der Machtverteilung und Geldverteilung. Da sind auf jeden Fall ein paar Leute, die das als richtig empfinden, weil die einfach glauben, dass die Menschen sich zu doll vermehren und ja, die Erde kaputt machen deshalb. Und dann muss man Bevölkerungsdezimierung machen. So. Gibt es ja Leute, die sagen, es darf nicht mehr als 4 Milliarden sein.
Und die dann, Zahlen ändern sich, ne? Der eine sagt so, der andere so.
Genau, genau. Es ist variabel.
Also halt Depopulation.
Genau, glaube ich, dass es mit auch eins der Ziele ist, obwohl es ja eigentlich genau das Gegenteil bewirkt.
Was heißt
weil
bitte
die Armen,
Depopulation?
Wir weniger werden.
Also Minimierung, also.
Ja, genau, genau.
Die Bevölkerung durch dann wahrscheinlich nicht so gute Ideen zu reduzieren. So, weil es geht ja nicht natürlich. Wir können ja nicht sagen, natürlich werden wir jetzt nicht mehr.
Und das liegt wahrscheinlich daran, weil
du musst was machen. Du musst was dagegen machen. Und es gibt halt Leute, die, ich glaube, von denen redet er gerade, musst du mich mal korrigieren, die das als negative Intention
ja, die denken, das ist positiv. Also
und die wollen
ich glaube,
das machen.
Jeder Mensch denkt, er macht das Richtige.
Aber es wäre ja Mord.
Selbst wenn er damit Leute, auf dem Gewissen hat.
Und weil die Ressourcen so am Ende sind, machen die das? Oder warum? Wahrscheinlich, weil das nicht mehr für alle reicht?
Ja, ich glaube, die sehen einfach das Tierische von den Menschen immer. Ja. So, und haben Angst halt davor, dass wir uns da alle, es muss alles kontrolliert sein, alles in richtige Bahn gelenkt werden.
Controletti.
Aber auf der anderen Seite ist auch so, du hörst aber auch voll oft von Leuten halt so dieses, je mehr da sind, desto mehr kann man ja auch dann ausbeuten und versklaven und keine Ahnung was. Eigentlich müsste es ja bei den Machthabern in deren Interesse liegen, dass wir noch mehr werden. Weil je mehr von uns da sind, desto mehr sind ja an diese Mechanismen angebunden. Wir können mehr kaufen, wir können mehr eigentlich für die, also ein größeres Spielfeld, um mit den Leuten zu spielen halt einfach.
Ich glaube, dafür sind wir schon genug, so für deren Lebensstil, so, dass sie das können, was sie sich da finanzieren wollen und können.
Gold auf Currywurst?
Ja, so eine Sache. Ja. Aber soll gesund sein, habe ich gehört.
Es gibt alles Mögliche, wa?
Wahnsinn, ja.
Die Angst vorm Tod auch, ne? Die Leute wissen, dass sie sterben. Das ist ja das, was uns unterscheidet von allen Organismen auf der Welt. Wir wissen, wie sie sterben und das macht dann irgendwie. Ja.
Hast du deine, also liest du viel oder guckst du eher Dokus und so ein Kram?
Ich bin eher so der Doku-Gucker, aber ab und zu kommt da auch mal ein Buch drin vor. So.
Was guckst du so?
Ja, ist immer so, was auf YouTube hochgeladen wird. Damals war ich immer auf der Dokus for Me Page und da gab es dann halt immer von in verschiedenen Kategorien. Dokus und die habe ich mir dann gegeben gehabt.
Aber welche Bereiche so? Geschichte?
Geschichte bin sowas, ich auf jeden Fall sehr viel drin und auch so ethnologische Sachen, also so wo die Völker herkommen und was da auch kulturell abging und so mit weshalb, so Ursache, Wirkung, so diese Dinge. Also ich nicht jetzt so Natursachen und so, bin ich nicht so drin.
Wenn man außer nicht weiß, woher man wo kommt, weiß man nicht, woher man geht, wa?
Ja, Mann, du sagst es.
Dieb.
Dieb.
Deeper Motherfucker.
Ja.
Du bist ein Dieb.
Ja, wenn du jetzt von Ängsten und so weiter redest, bist du gerade auf Drosten-Seite?
Drosten ist die Mainstream-Medien alle.
Ja, sagen wir mal so. Also so, was jetzt Corona angeht, gibt es ja zwei Lager gerade. Da gibt es einmal die bei uns auf die Demo gehen, am 1. August hier.
Feier ich auf jeden Fall. 1 Million Menschen einfach auf der Straße.
Ja, ist ganz seltsam. Der eine sagt 10.000, der andere sagt 1 Million. Also so eine große Diskrepanz habe ich noch nie mal in dem gehört. Ja.
Und da streiten sich alle. Und ganz viele haben mir gesagt, es waren wohl 800.000, 1 Million aus mehreren Quellen gehört.
Das muss und ja. Love Parade waren ja auch immer 6 Millionen und die waren ja auch alle da auf der Straße.
Und das ist ganz oft so, dass so Sachen halt künstlich irgendwie, ja, die Wahrheit verdreht wird, es sollen definitiv 800.000 da gewesen sein.
Auf den.
Ja. Aber wie krass sich da die Quellen unterscheiden. Ja. Und da frage ich mich, wer diese ganzen Motherfucker überhaupt gezählt hat, Digga. Wie machen die das überhaupt?
Genau wie bei Corona.
Ich hätte es gemacht, weil ich kann nur bis 10 zählen. Ja, weißt
du. Es waren 1,3 Millionen. Nein, nur 900.000, Bro.
Das ist wie Penislänge, viel Interpretation. Ja. Viel reininterpretiert.
Das stimmt wahrscheinlich.
Je nachdem, wurde.
Ja. Also du bist eher auf der Seite wahrscheinlich von der Demo, anstatt von der Mainstream-Meinung jetzt gerade, oder was?
Also ich fühle nicht, was damit gemacht wird mit dem Corona-Shit. Ich glaube, das existiert, es ist aber nicht so gefährlich, wie gesagt wird. Und deshalb sollte man schon dann auch rausgehen und sagen, ey, hört mal auf damit. Weil damit, das ist echt, da wird psychologisch echt was Krasses mitgemacht, dass alle eine Maske tragen. Also das ist so ein bisschen Massenvergewaltigungs-Shit so in Psyche. So. Das ist auf jeden Fall psychologische Kriegsführung, was da teilweise auch passiert, so weltweit. Und das ist krass und einmalig. So.
Also dann glaubst du schon mal nicht an die Effektivität dieser Maskensache?
Nee. Null. Nee. Null. Da soll ich Maske tragen, da kann ich keine Maske. Okay,
was? Also die einzige effektive Maske war bei Block und Sido.
Ja, genau. Aber ich muss ja sagen, ich fahre ja auch immer mit einer Maske in meinem Auto alleine rum.
Das sind die schärfsten. Die manchmal laden mit einer Maske.
Das sind die allerschärfsten, wirklich. Einer hat mir letztens erzählt, dass es angeblich eigentlich verboten sein müsste, weil es ja gegen das Vermummungsgesetz verstoßen sollte.
Ja, ist eigentlich.
Weißt du, wenn du da so eine Arztmaske vor deiner Fresse hast und fährst rum.
Wie muss das für die Kinder sein auch, weißt du? Also die sehen die ganze Zeit auf einmal,
vor allem, tragen alle Masken. Wen hat er Angst, Bruder zu infizieren? Seinen eigenen Arsch? Er ist doch alleine da drin. Ich verstehe das echt nicht.
Da gab es auch Situationen bei mir in der Bahn und so, wo ich so dachte, ich war kurz davor, Leute wegzuklatschen.
Weil die werden aggressiv.
Die sind einfach ängstlich. Weißt du? Ja. Haben einfach Panik.
Erzähl mal.
Ja, einfach so mich darauf aufmerksam, dass ich eine Maske tragen soll. Und dann ist so, Digga, mach mal dein Ding weiter. Und dann, ich kann kotzen, ja, dann kotzt doch. Und einfach Leute, die provozierend mich darauf aufmerksam machen wollten, dass ich doch mal die Maske richtig tragen sollte oder sie überhaupt tragen sollte.
Ich habe auch viel mehr ein Problem mit der Politik natürlich. Ganz ehrlich, Alter, über diesen Corona-Kram, ich will da gar nicht großartig über diesen Virus selber reden, weil das übersteigt auf jeden Fall jetzt zurzeit alle meine Kenntnisse.
Ja, nochmal, wir sind keine Virologen.
Ja, aber ich glaube, man muss auch gar kein Virologe sein. Mir geht es nicht darum. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz raffiniertes, aber hochkompliziertes Spiel, was da abläuft. Und ich wette, da sind voll viele andere Sachen mit am Start bei dieser Story, die nicht mal beredet werden, nicht mal von dem Tiefsten aller Tiefsten, die sich über alternative Sachen Gedanken machen. Mhm. Ich glaube, dass da so ein langer Rattenschwanz dran hängt, dass wir, wie bei vielen, vielen anderen historischen, signifikanten Begebenheiten des erst eine Zeit später erfahren werden.
Safe, das wird noch dauern.
Das ist halt so das Ding so, deswegen gucke ich mir dann eher an, wie die Politik handelt.
Ja.
Das ist eher das, was mich interessiert. Wenn diese Corona-Leute, diese Hippies, ich habe mir den Bericht angeguckt, Digga, am 1. August, Siegessäule dort, wo auch immer das war, wenn es 1,3 Millionen waren, bravo.
Alles
wenn's,
Rechte auch.
Alles Rechte natürlich. Wenn es auch nur, Alter, 500.000 waren, auch okay. Aber sie waren alles ein Haufen Hippies. Ich habe wirklich gesehen, ein Mädchen, Morgane heißt sie, sie wird demnächst in meinem Podcast drin sein, hat da so einen schönen Blumenkranz um ihren Kopf rum und spielt da auf ihre Gitarre so ein schönes deutsches Liedchen. Und die stehen da alle so und gucken so traurig in die Luft und du siehst so ganz normale deutsche ältere Leute, 50 Jahre alt, mit Brille auf dem Kopf. Keiner aggressiv. Mhm. Wahrscheinlich die friedlichste Scheiß-Demo, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe.
Auch, glaube ich, die größte, sagt man.
Digga, ja sogar, ne? Du siehst so eine riesengroße Hippie-Veranstaltung und auf einmal stürmen die Bullen und sagen, Alter, raus mit euch. Wir drehen euch jetzt den Ton ab und dann stellen sie sich dorthin und dann führen sie die armen Hippies ab. Guck mal, die Hippies sind nicht mal aggressiv. Ja. Der Bruder hat passiven Widerstand geleistet. Das heißt, er hat sich nur hingesetzt. Digga, das ist so süß. Und dann kommen die von links und rechts und packen dann den, der sich hingesetzt hat, von so unter dem Ärmel und tragen ihn dann weg. Und dann geht's wieder weiter. Die verhaften ihn nicht mal. Diese Leute, diese armen Hippies, schmettern die nieder. Und auf dem Alexanderplatz, Alter, bei Black Lives Matter, Digga, das ist Love Parade.
Ja, ich schwöre das dir. Lassen sie dann.
Oder bei den Ritters, die geben Paroli, die Amtas machen nichts, ja. Also, die Ritters.
Guter Vergleich,
die Ritters.
Digga, unglaublich.
Ja, du hast aber recht, Peter, das ist richtig so, das ist Wahnsinn, ja.
Mhm. Und es gibt da auch so eine Politikerin, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, aber die Leute wissen bestimmt Bescheid. Die hat geschrieben irgendwie bei dieser Demo hier in Berlin, diese Idioten, Coronidioten oder so.
Ja.
Die gefährden Gesundheit und so, macht es voll nieder, so. Und dann holen die Tweets von ihr raus, von der Black Lives Matter Demo. Ja, wir sind voll stolz auf euch. Ihr habt gegen Rassismus euch stark gemacht. Dieselbe Braut, Digga. Also so kannst du ganz leicht der ganzen Bevölkerung auf jeden Fall schon mal verraten, dass du von irgendjemandem in der Tasche steckst.
Und
Gratulation.
Und Spalten macht man auch damit, ne? Das ist halt immer dieses Menschen, die auf andere Menschen dann gehetzt werden. Ja. Sagen, das sind die Bösen, das ist der Grund für das.
Genau, alles. Das ist dann immer auch von den Leuten, die selber schon ausgenutzt haben, meistens auch, wa? Die denken dann immer, ihre Führer machen was für die, aber meistens haben die erst die eigenen Völker ausgenutzt und dann sind in anderen Ländern gegangen, haben die versklavt. Es geht nämlich alles um Kapitalismus, moderne Sklaverei.
Moderne Sklaverei, du sagst es dir. Ich weiß auch damals die Demo von Irakkrieg, auch nach dem 11. September, irgendwann 2002 oder 2003 war das. Waren wir da, also die Schulen haben frei bekommen und durften da mit demonstrieren. Und das habe ich auch, das war so die größte Demo, die ich je gesehen habe in Hamburg. Ich glaube, es war auch fünfmal krasser noch als jetzt dieses G20-Demo und so. Also waren alle echt auf der Straße, auch Omis und auch Kinder und alle waren da. Und ich weiß noch, wo wir dann vor der amerikanischen Botschaft standen, alle so an dem Zaun mäßig, wo da die Polizei war und so. Und dann fangen die auf einmal an mit Wasserwerfer echt auf Kinder und also ich weiß, ich bin 13 oder so, ich guck so, was machen die da? Wir haben noch gar nichts getan, weißt du? Keiner hat versucht rüberzugehen, keiner hat irgendwie gewalttätig irgendwas. Es war eigentlich nur auf Frieden. So, wir wollen Frieden. Aber ein paar Leute verdienen an Krieg, deshalb wollen die keinen Frieden. Ja.
Man sind manche oft zu den Botschaftern zur amerikanischen, haben sich da verbrannt davor, die waren so verzweifelt. Ich habe einen Homie im Freundeskreis, der hat es auch voll den Kopf weggehauen. Der hat da einen Bus entführt, weil er konnte nicht verstehen, dass die Leute nicht über Palästina berichten. Und hat die Leute auch bestimmt in diesen 80er, 90er Infoblasen ohne Internet manche auch wahnsinnig gemacht. Also nur diese Scheiße hören, hat viele bestimmt ohnmächtig gehabt. Das ist auch wieder ein Vorteil der neuen Zeit. Also du kannst auch echt schon auch andere Informationsquellen anzapfen, wenn man nicht nur YouPorn guckt.
Ja, davor haben die, glaube ich, auch Angst, dass da die Informations... Ja, jeder kann sich jetzt aneignen. Infos über alles Mögliche.
Auf der einen Seite auch sehr gefährlich. In der Nachbarschaft sind viele in den Corona-Zeiten eine Woche mal zu Hause, schlechtes Koks, gucken zwei Tubes und sind Experten.
Ja, das ist auch das Problem.
Hatten auch ganz viele dann gehabt.
Ja, da wird dann halt auch sehr viele Scheiß-Dokus extra, die dann Sachen miteinander vermischen, die nichts miteinander zu tun haben.
Es gibt alles, sowas Böses, mal was ganz anderes, muss ich alle warnen, weil ich dachte erst, ist Unsinn, dass das nicht passiert ist. Aber es gibt echt Schweine, die Kinderfilme vorspielen im Internet und da drin sind Horrorsequenzen oder Suizidaufforderungen. Echt ganz verrückte Menschen gibt es, die einfach nur einen Kopfschutz verdient haben.
Ja, allgemein, so ist schon, hat einen krassen Einfluss, diese ganzen Cartoon-Sachen und so, auch wie, was für Mentalitäten dann entstehen, auch bei den verschiedenen Generationen so.
Oder das ist jetzt so was anderes Thema, na Logo. Lass ich mal
kurz sagen. Zum Beispiel so, das war genau zu der Zeit, wo es so langsam nicht mehr cool war, so diese Cartoon-Sachen und so zu gucken, außer jetzt vielleicht Dragon Ball und so, Dragon Ball hat man noch geguckt. Aber dann fing es dann an mit Yu-Gi-Oh! Und so. Und dann, wenn du dir mal die Karten reinziehst, was da über so alles für Karten gibt, und es ist alles dunkel. Also es geht nur um dunkle Themen. Es ist nur die Falle und das ist alles so da. Und das, ich glaube, das hat auch mit die Generation, die danach uns kam, auch so, da gab es ja immer so einen Emo-Trend und so. Ich glaube, sowas, das beeinflusst halt immer so. Auch die Zeichentricksachen, der krass, so was für Mentalitäten groß werden. So. Zum Beispiel in der Generation vor uns war viel mehr halt diese Superhelden, die aufgepumpten und so, diese Sachen. Und bei uns war es so, Dragon Ball hat echt einen großen Einfluss, glaube ich, auch gehabt auf die Jugendlichen bei uns. So. Das, ja, damit kann man viel machen, genau wie mit Musik, mit Filmen, ganzen Sachen. So.
Viel Politik, aber Fakt ist auch, bei diesen Dragon Ball oder so, soll es gar nicht gut für die Psyche der Kinder sein, diese Neonbilder und diese schnellen Sequenzen und so.
Mhm.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, die machen ja heutzutage auch viel weniger mit Zeichnungen und so, sondern es ist alles so dieses
animierte.
Und da komme ich selbst nicht mehr. Also wenn ich das sehe, denke ich, das. Und auch sowas wie SpongeBob und so, das, ich habe den Humor nie verstanden. Bin ich vielleicht zu alt für gewesen, aber ich habe das irgendwie nicht gecheckt.
Das ist auch nicht mein Ding.
Mhm.
Also ab einem gewissen Punkt, da wurde auch alles so hässlich bezeichnet.
Ja, genau.
So, als wenn sie
Nickelodeon-mäßig.
So, alles hässlich, so mit Absicht hässlich.
Mhm. Mhm.
Muss wahrscheinlich schnell gehen oder so. Geld machen, keine Ahnung. Weiß ich nicht warum, aber es sieht hässlich aus.
Ja.
Aber wenn ihr geile Comics sehen wollt, checkt den Bruder Adobe Kid. Ich habe schon wieder neue Comics bekommen. Ich liebe deine Comics, Baby. Adobe Kid. Und geile Covers machst du
auch. Auch ein Hamburger Junge.
Ja, auch ein Hamburger Junge. Mhm. Alter. Jetzt sag bloß noch, Alf kommt auch aus Hamburg. Nee, Alf kommt nicht aus Hamburg. Tupac auch nicht. Jetzt sag, alles Gute kommt aus Hamburg. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Yes, Nate, Baby.
Das singt nochmal weiter.
Und traurig klingt der Schluss ja heute im Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir sagen Dankeschön, auf Wiedersehen. Yo, Baby, das war der Oddcast mit dem Bruder aus Hamburg. Nate, Baby. Mein Partner Belas. Oh, und ich muss weg, denn die eh klatscht.
Nate.
Sag
mal nur ganz kurz, was die Leute von dir erwarten können jetzt in naher Zukunft. Einige Singles. Ich arbeite an 2 Alben parallel und eins davon wird jetzt demnächst auch rauskommen. Hoffentlich noch dieses Jahr.
Check den Kultproduzenten.
Check auf jeden Fall.
Check
auf jeden Fall. Nate57, follow, YouTube, abonnieren, Glocke, Mocke.
Yes.
Legt mal die Socke.
Abonniert meinen YouTube-Channel.
Abonniert Nate, der Rest abonniert ist fake, alles, Baby.
Nichts
der Rest
mehr zu verpassen.
Fake, Baby.
Yeah.
Yes,
wir sind raus, glaube ich, ne?
Das war der Outcast. Make it great again, baby.